Der Kampf der Reality Stars hat seinen Cast bekannt gegeben und es ist mal wieder die wildeste Mischung an Namen, die man sich so vorstellen kann. Außerdem sprechen wir natürlich über alles, was in Woche 1 des südafrikanischen Dschungelcamps so alles passiert ist.
Genau, natürlich haben wir uns die ersten Folgen angeguckt und werden mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen und natürlich auch über den Rassismusvorfall sprechen.
Und wir sprechen über DSDS, da ist auch die neue Staffel gestartet und zwar mit einer neuen Jury um Florian Silbereisen, die werden wir bewerten, ja, und schauen, wie sich das Format gewandelt hat. Außerdem gibt es noch ganz viele News aus Reality Deutschland und wir spielen das Quiz auf Speed. Jana muss auf Zeit Quizfragen beantworten und besser sein als Selma. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Freitag vor allem und herzlich willkommen zu Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid in Woche 1 des Dschungelcamps und Woche bzw. Folge 129 dieses Podcasts, in dem wir natürlich über das Dschungelcamp sprechen, aber auch ganz andere Themen noch haben. Kampf der Reality Stars, der Cast, da werden wir gleich den großen Check machen, DSDS und so weiter. Und weil sie die perfekte Person ist, um mit mir über all diese Themen, diese ganze Bandbreite abzudecken. Deswegen habe ich sie eingeladen, deswegen ist sie hier. Hier ist Jana.
Gumo, mal wieder.
Mal wieder. Und du kommst gerade frisch von der Laufpiste. Oder von, wie sagt man, du bist ja erfahrene Joggerin mittlerweile.
Ja, also Laufpiste sagt man schon, ja. Ja. Würde ich mich einfach anschließen.
Aber wie kamst du diesem radikalen Lebenswandel? Du hast ja, glaube ich, davor noch nie einen Laufschuh getragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Laufschuhe hast, aber du läufst auf jeden Fall. Warum?
Ja, also so richtige Laufschuhe habe ich nicht. Da werden die richtigen SportlerInnen mich schon doof angucken, wenn sie mich sehen. Aber für mich reicht das. Ich hatte so das Problem, ich wollte immer gerne joggen können, ich konnte es aber nicht, weil ich nach 10 Metern wirklich keine Luft mehr bekommen habe und wirklich komplett am Ende war und alles gehasst habe und einfach nur sauer war. Und dann habe ich immer wieder aufgehört. Und jetzt habe ich dieses Schritte-Programm da gesehen beim lieben Donny O'Sullivan. Grüße, ja, hört auf jeden Fall auch hier rein, klar. Und da habe ich das gesehen und das wollte ich mal ausprobieren und bis jetzt finde ich das echt sehr gut. Zum ersten Mal macht Joggen mir sogar echt Spaß.
Das halte ich für ein Gerücht. Also das war immer mein Problem, dass es eben keinen Spaß macht. Also
ja,
ich find's halt
ja, ja.
Teilweise, man kann es ja wirklich langsam sich steigern und man kann langsam anfangen, aber Spaß, das beim besten Willen nicht. Also Spaß,
ja, was
es ist einfach langweilig. Es ist doch langweilig, jetzt komm.
Nee, ich höre halt dabei immer Podcasts so.
Nee, es ist langweilig.
Nee, wenn man Podcast hört, ist es so, als wenn ich spazieren gehe und dabei Podcast höre, so wie ich das bisher immer gemacht habe, schon sehr lange. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe, nur dass ich dabei noch ein bisschen Sport mache.
Ja, vielleicht hören uns gerade tatsächlich irgendwelche Leute beim Joggen. Und dann sagen wir jetzt an der Stelle mal, macht weiter. Ne? Es ist ja sehr gut, dass ihr joggt, aber für mich ist es bisher noch nicht das richtige Programm.
Ja,
also da gab es bisher noch nicht das Richtige, was sich da irgendwie perfekt an mich angeglichen hat, an meine.
Wenn das jemand versteht, dann ich. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Aber im Moment noch mache ich es. Es kann sein, wahrscheinlich, wenn der Podcast hier schon rauskommt, habe ich schon aufgehört. Dann ist dann schon wieder vorbei. Aber im Moment.
Das ist doch sehr gut. Also ich will dich auch nicht davon abbringen. Mach weiter und hör gerne diesen Podcast und empfiehl ihn auch beim Laufen gerne anderen JoggerInnen. Diesen Podcast,
immer,
genau wie
immer.
Ihr, 5 Sterne auf Spotify und so weiter, kann man alles mittlerweile machen. Macht das mal. So, aber sportliche Höchstleistungen gibt es ja auch bei dem Dschungelcamp nach wie vor, denn es gibt mittlerweile immer mehr Actionprüfungen auch, kommt mir so vor. Also es ist nicht nur noch Ekel, sondern auch teilweise hatten wir ja diese vom Winde verwehte Prüfung. Ne? Letzten Dienstag war das, glaube ich. Erstmal müssen wir sagen, wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, wir nehmen vor der Mittwochsfolge auf. Vom Dschungelcamp. Das heißt, wir sind nicht so ganz aktuell. Um das aber zu umgehen bzw. auszugleichen, werde ich gleich noch mit Anni sprechen, mit der ich am Donnerstag, nach der Donnerstagsfolge sprechen werde. Das heißt, wir sind dann sozusagen top aktuell. Mit Jana, also mit dir, will ich jetzt aber mal kurz generell zurückschauen auf die Staffel und natürlich auch auf den, ja, traurigen Höhepunkt bzw. schon natürlich irgendwie das, worüber am meisten gesprochen wurde, reden. Aber zunächst einmal muss ich fragen, wie es dir denn insgesamt gefällt? Oder hat jetzt dieser Rassismusvorfall, Rassismusskandal alles für dich so überschattet, dass ja du jetzt gar nicht so wirklich Spaß mit der Staffel haben konntest?
Also erstmal liebe Grüße an Zukunfts-Dennis und Zukunfts-Anni an der Stelle, für gleich schon mal. Ich muss sagen, dass es aus dem Grund mir es nicht versaut hat, dieser Vorfall, dass ich finde, dass RTL sehr gut gehandelt hat. Also es ist rein meine Meinung. Ich finde es gut, dass sie es gezeigt haben, weil es einfach ein super aktuelles Thema leider Gottes immer noch ist und Alltagsrassismus halt so eine Sache ist, die oft gar nicht so gesehen wird, gerade von weißen Leuten. Und sie selbst hat es ja auch nicht verstanden. So, deswegen fand ich gut, dass es gezeigt wurde und dann aber sofort Konsequenzen gezogen wurden. Und dann war das Thema beendet. Und da wurde jetzt nicht noch ein riesen Ding draus gemacht, so eine riesen Geschichte oder so, dass man das noch dafür genutzt hätte, sondern ich fand, dass das sehr gut mit umgegangen wurde. Und
ganz kurz nochmal, einfach, dass wir alle mitnehmen. Du hast jetzt von sie gesprochen, damit meinst du natürlich Linda Nobert, ne? Das haben nicht wahrscheinlich alle gesehen, richtig. Aber es gab, wir müssen nochmal den Vorfall ganz kurz erklären. Also es gab einen Vorfall zwischen Linda Nobert, Ex-Bachelor-Kandidatin, und Janina Josefian, Ex-Bohlen-Freundin und sogenanntes Teppichluder, so wurde sie ja vorgestellt. Die hatten ja schon die ganze Zeit so Streitigkeiten, weil sie auch immer oder ein paar Mal zusammen in die Prüfung mussten. Und sie konnten sie nicht so ganz leiden und es gab immer Diskussionen zwischen den beiden. Und eines Tages dann am Dienstag, am Montag war das, ne? In der Montagsfolge, glaube ich, war das.
Ich glaube auch.
Dann hat sich eben dieser Streit sogar ins Camp gezogen und da immer weiter hochgeschaukelt. Alle anderen haben schon irgendwie so abgeschaltet, weil es eben scheinbar die ganze Zeit passiert, dass sie sich irgendwie so Wortgefechte liefern. Aber diesmal war es eben halt extrem, weil Linda hat irgendwie ja dann irgendwann gesagt, ja, verpisst dich. Das war so eine Sache, die irgendwie Janina besonders irgendwie aufgeregt hat, und daraufhin hat sie eben scheinbar komplett den Kopf abgeschaltet und irgendwie über alle Stränge geschlagen und halt gegenüber Linda eine rassistische Äußerung einfach rausgehauen, die sofort bei den meisten Beteiligten dann auch dazu geführt hat, dass man das sofort auch einigermaßen richtig eingeschätzt hat, ne? Also dass hier eine Grenze überschritten wurde. Also ich glaube, es gab Jasmin, es gab Harald und es gab auch Anushka, die im On auch was direkt gesagt haben dagegen. Und
das
haben
fand
gesagt,
ich auch übrigens sehr schön und auch nicht unbedingt überraschend, aber doch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es erwartet hätte, dass da wirklich so viele direkt reingehen und sagen, nein, das kannst du nicht sagen. So, das fand ich echt überraschend und gut.
Genau, ich würde es jetzt einmal nur aus sozusagen, damit alle mitkommen, nochmal wiederholen. Wer das nicht hören will, der kann gerne kurz 15 Sekunden nach vorne springen. Aber es wurde gesagt, geh zurück in deinen Busch. Sowas in der Richtung wurde eben in Richtung der schwarzen Kandidatin Linda gesagt. Und ja, wie gesagt, es wurde von allen Beteiligten eigentlich sofort richtig eingeschätzt. Linda hat auch, sag ich mal, gleich den Rassismus betont und hat das nochmal klargestellt, dass das rassistisch war. Hat sie ganz klar gesagt. Sie hat eben nicht irgendwie, ne, war nicht eingeschüchtert oder so, was man ja auch in der Situation verstehen könnte, dass man erstmal geschockt ist, sondern sie hat es gleich gesagt und klar gesagt. Und Janina hat sich daraufhin eben ja so ein bisschen rausreden wollen und hat gesagt, ja, sie hat mich doch auch beleidigt, jetzt darf ich irgendwie auch beleidigen. Aber
das fand ich am schlimmsten daran. Ich glaube, sie hat bis heute nicht verstanden, was daran schlimmer war als alles, was davor war. Also auch alles, was Linda gesagt hat letztendlich. Und ich fand die ganze Zeit sogar Linda noch provokanter. Natürlich war die provokanter. Also das war meine Ansicht davon. Ich war sogar eher noch bei Janina die ganze Zeit. Aber das ist einfach, das hat nichts mehr mit dem Streit zu tun. Das ist einfach komplett andere Liga und einfach vorbei. Und das hat sie überhaupt, ich glaube, bis jetzt noch nicht verstanden.
Man muss dazu sagen, dass Janina sich mittlerweile auch nochmal, glaube ich, bei Instagram offiziell nochmal entschuldigt hat und hat wirklich gesagt, dass es nicht geht. Also hat da auch nicht mehr dieses Einräumen drin gehabt, was sie noch im Camp gesagt hat. Also wenn du das irgendwie so verstanden hast, dann entschuldige ich mich. Also das hat sie schon anders formuliert. Natürlich auch mittlerweile irgendwie mit Management, Betreuung und irgendwie, die ihr das eingeredet haben. Klar, das macht es nicht besser natürlich. Und es hat er auch in der Situation, in der Janina es dann auch versucht hat, sich da zu entschuldigen, eben nicht dazu geführt, dass Linda das angenommen hat oder irgendwie ja dann halt klein geredet hat, sondern weiterhin gesagt hat, nee, das geht nicht. Und das höre ich halt, also was ich auch gut fand, was sie dann auch im O-Ton gesagt hat, dass sie halt immer wieder gesagt hat, es passiert nicht zum ersten Mal so, sondern das passiert dauernd. Und die Ausreden, die danach eben immer kommen oder diese Entschuldigungen in Anführungsstrichen, die hören sich auch immer gleich an und die sind letztendlich auch genauso Teil des Problems. Und das fand ich schon alles sehr gut. Also Linda war da wirklich sehr gut und sehr pointiert. Und man hat es ja auch wirklich gesehen. Und das war am härtesten anzuschauen, wie es dann am nächsten Morgen weiterging. Ne? Also wie sie dann immer noch, was ja klar ist natürlich, die wird auch da bestimmt noch wochenlang, weil sie das immer wieder erzählen muss und immer wieder dran denken muss bestimmt, immer wieder präsent haben und muss da immer dran denken. Aber ne, sie ist halt leider schon ein bisschen dran gewöhnt an solche Äußerungen. Mhm. Und wir hatten ja jetzt, du hast es ja schon angesprochen, also wir hatten dann eben die direkte Reaktion von RTL und das war schon, also mich hat es sehr überrascht, muss ich sagen, weil wir hatten ja mittlerweile schon sämtliche Abstufungen dieser Szenen jetzt irgendwie im Reality-Fernsehen. Also wir hatten Sommerhaus 2020, wo nichts passiert ist, so wirklich, also wo man André Mangold für Mobbing nicht irgendwie belangt hat im Format, wo man auch Kubi dann rausgeschmissen hat, aber irgendwie auch nicht sofort und Andreas Robens wurde auch nicht entfernt, obwohl er da irgendwie da fast tätlich irgendwie den Kubi irgendwie angegangen hat. Also da war es ja eine ganz andere Ebene nochmal, was jetzt so Gewalttätigkeit anging oder Alkoholmissbrauch oder auch Mobbing. Dann hatten wir Promis unter Palmen, wo wir Prinz Markus mit seinen homophoben Äußerungen hatten gegenüber Katie Bam, wo es ja auch ignoriert wurde vom Format eigentlich. Also man hat so ein bisschen versucht, durch die Zeilen irgendwie das einzuordnen, aber das ist halt gar nicht angekommen bei den ZuschauerInnen und letztendlich hat man halt irgendwie ihm dem Format überlassen, beziehungsweise den Regeln des Formats und hat irgendwie darauf gewartet, bis die dann den irgendwie von selbst rausfällen, was ja auch damals eben bei uns dafür gesorgt hat, dass wir gesagt haben, nein, das ist also du musst den sofort rauswerfen und zwar nicht mit den Regeln des Spiels, also durch irgendeine Rauswahl, sondern halt einfach entfernen, so wie es jetzt eben bei Janina passiert ist. Und bei Princess Charming hatten wir das andere Extrem, dass es da ja diese Schlägerei fast schon gab, aber die ja komplett nicht gezeigt wurde. Da wurde dann eine Texttafel eingeblendet und dann wurde gesagt, hier ist was passiert, was für Princess Charming irgendwie nicht in Ordnung ist, für dieses Format irgendwie, was hier nicht reinpasst und deswegen zeigen wir die Szene nicht. Das ist ja das andere Extrem. Mm. Und hier hat man eigentlich den Mittelweg gesehen, den ich ja und den auch viele andere immer wieder mal so gefordert hatten. Also Szenen zeigen, weil man irgendwie schon ja zeigen muss, was passiert ist, meiner Meinung nach. Und das dann auch eine gewisse Wirkung haben kann beim Publikum, aber trotzdem nicht auf die Regeln des Formats setzen und irgendwie warten, bis die KandidatInnen den dann irgendwie rauswählen oder die dann rauswählen, sondern sofort eingreifen von der Redaktionsseite. Und das hat man hier mal gesehen und ich finde, dass das eigentlich jetzt das Modell sein muss, wie es in Zukunft eigentlich laufen sollte, oder?
Vielleicht haben andere Meinungen, aber ich finde auch, dass das so wirklich am besten ist, um eben vor allem nochmal zu zeigen, was eben Alltagsrassismus so ist. Und wie oft das halt die Leute sagen, ach, das war im Affekt und so, was es halt eben nicht entschuldigt. Und deswegen finde ich das gut, dass es vielleicht manche nochmal anregt, irgendwie nachzudenken darüber und zu sehen, dass es eben Konsequenzen dafür geben kann.
Ja, und das zeigt halt auch ganz klar den Leuten, und es gab ja viele von denen, die jetzt irgendwie bei Twitter geschrieben haben, irgendwie, ja, warum schmeißt man dann Linda auch nicht raus? Sondern es zeigt ganz klar, auf welche Seite man sich da positioniert und ne, also man hat da gar keinen Interpretationsspielraum, so was man jetzt aus diesen Szenen machen soll, wie jetzt die Redaktion dazu steht oder wie jetzt RTL dazu stehen. Also von daher ist es schon sehr klar in der Aussage und wie gesagt, meiner Meinung nach auch gut, dass man es zeigt, auch wenn das bestimmt für die betroffenen Leute von Rassismus hart ist, dann solche Szenen zu sehen. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, dann in so einem Format irgendwie dann trotzdem noch eine der lehrreichen Passagen, oder?
Also vor allem gerade, wie du gesagt hast, durch diese Tweets, dass die Leute, dort haben sie auch wieder nicht verstanden, was der Unterschied ist. Natürlich ist das nicht okay, wenn Linda die ganze Zeit beleidigt und irgendwie provoziert, aber das sind einfach zwei komplett andere Dimensionen. Das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Und das haben ja immer noch nicht dann anscheinend alle verstanden. Natürlich haben es nicht alle verstanden, aber eben gerade deswegen sollte das so der Weg sein, der fortgeführt wird, damit die Leute irgendwann mal das vielleicht auch verstehen können.
Ja, und ich finde, jetzt haben wir wirklich eben, wie ich gerade versucht habe, so ein bisschen nochmal nachzuzeichnen, so wirklich eine Entwicklung gesehen im Trash-Fernsehen. Ne? Also wie dieses Genre auch irgendwie lernt mit der Zeit. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich die Erkenntnis ist daraus, dass das eigentlich der Umgang ist, der für alle Beteiligten wahrscheinlich am besten ist. Und wie man hoffentlich auch erzeugt, vor allem, dass es nicht nochmal passiert. Weil ich meine, jetzt hat man wirklich eine Kandidatin, die da wirklich mit einer dicken negativen Bilanz da rausgeht. So. Also,
ja.
Ne, also man kann sich kaum vorstellen, dass die nochmal ein Format machen kann. So.
Vor allem ist die, glaube ich, auch ohne, also was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das sicher stimmt, dass die auch ihre Gage, glaube ich, nicht bekommen hat oder so.
Genau, also es scheint ja auch irgendwie im Vertrag festgehalten zu sein. Wenn sowas passiert, dann ist es Vertragsbruch sozusagen. Also so hieß es ja, glaube ich, in den Medien. Und ne, das ist dann da auch ein Zeichen, also dass sowas mittlerweile auch in den Verträgen steht und das dann auch so gehandelt wird, das ist schon echt ein Fortschritt. Auch in diesem Genre, was natürlich auch mal über die Stränge schlagen muss oder will, aber hier ist es dann eben eine Spur zu viel, beziehungsweise viele Spuren zu viel natürlich. Und da hat man ganz klar gezeigt, dass man das nicht toleriert und dann auch sofort abstraft. Und nicht im Format, sondern ja, durch die Redaktion. Also ich bin da zufrieden, du bist zufrieden mit der Reaktion und hoffen wir, dass das nachhaltigen Eindruck hat auf alle Leute, die jemals in solchen Formaten noch teilnehmen, sich sowas in Zukunft zu sparen und am besten natürlich auch nicht in diese Richtung zu denken, weil das einfach ja, menschenfeindlich ist und rassistisch ist. Ja. Jetzt würde ich ganz kurz trotzdem nochmal, bevor wir an Zukunfts-Ani und Zukunfts-Dennis abgeben, nochmal ganz kurz deine Schulnote bis jetzt und Dschungelcamp. Was sagst du nach jetzt für uns so einer halben, dreiviertel Woche Dschungelcamp?
Ich würde sogar so eine 2+ geben, weil also Luft nach oben ist immer. Ich bin gespannt, was noch kommen kann, aber ich finde es bisher echt, also so der Cast gefällt mir echt gut, muss ich sagen.
Und meine Schulnote? Gibt's gleich, nachdem wir jetzt nach der Werbung.
Bleiben Sie dran.
Bleiben Sie dran und rufen Sie an mit dem Stichwort Geld an die 50-400. Das ist mein Lieblingsstichwort mittlerweile. Stichwort Geld. Für die ganz Blöden. Was kann man da gewinnen? Ja, Geld. Aha, okay. Danke.
Ich rufe Früher an. War noch eine Quizfrage oder irgendeine Aufgabe. Ja. Jetzt einfach nur eine richtig stumpf Geld.
Ja, genau. Also bleibt dran, dann gibt es gleich meine Schulnote. Und jetzt kommen Zukunfts-Anni und Zukunfts-Dennis mit den neuesten Neuigkeiten aus dem Dschungel. Bis gleich. Ja, hallo, guten Abend. Es ist 22.30 Uhr am Donnerstagabend, kurz nach dem Dschungelcamp. Wir sind live, mehr oder weniger. Also ich glaube, so knapp an der tatsächlichen Ausstrahlung der Folge waren wir noch nie dran mit einer Aufnahme. Das liegt daran, dass ich Sie heute gebeten habe, nochmal vorbeizuschauen, um ja davor gerüstet zu sein, dass wir irgendwas Großartiges verpassen im Dschungelcamp. Hier ist Anni.
Hallo.
Schön, dass du nochmal da bist und zu später Stunde nochmal zugeschaltet bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollten nochmal einen Termin machen, weil Jana und ich konnten nur am Mittwoch und da haben wir gesagt, ja, was ist denn jetzt, wenn in den zwei Folgen danach nochmal was Außergewöhnliches passiert, dann sollten wir doch nochmal drüber sprechen. Ist denn deiner Meinung nach irgendwas Außergewöhnliches passiert am Donnerstag und am Mittwoch?
Ich glaube, am Mittwoch war das Tara-Zahn-Drama, das war vielleicht ja ganz interessant, dass Tara ihren Zahn verloren hat. Ja. Der ganze Rest war so wie die Tage davor auch. Tara und Philipp reden aneinander vorbei und der Rest keift sich an und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Erik, Peter und wie heißt der Prince Charming-Kandidat?
Manuel.
Genau, die kommen gar nicht vor, so ungefähr. So ist die Lage.
Ja, Tara, klar, immer noch hauptsächlich in den Einspielern mit Philipp irgendwie zu sehen und wirklich auch zu Tode nervig und so. Aber dann diese Zahnnummer, ne? Das war fast schon das Interessanteste von Tara, weil es ja erstmal noch nichts direkt mit Philipp zu tun hatte. Aber dann vor allem ja deswegen interessant war, weil sie die ganze Zeit mit vorgehaltener Hand so gesprochen hat. Ich glaube, Nathalie hat es auch richtigerweise geschrieben, ne? Das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, jetzt mal aus dieser Rolle so rauszugehen und sich ein bisschen irgendwie interessant zu machen.
Ja, das stimmt.
Mit so einer selbstironischen Art. Da fällt mir der Zahn aus, okay, bla bla bla. Also da kann man auch ein bisschen was draus machen. Aber nein, das ist wieder so eine, oh, scheiße, wir sind ja hier im großen Fernsehen und jetzt fällt mir der Zahn raus, jetzt muss ich hier erstmal weinen und dann durchdrehen und dann natürlich die ganze Zeit nicht diesen Zahn zeigen wollen. Also völlige Enttäuschung bei mir, bei Tara, oder nicht?
Ja, total. Also ich kenne sie ja nicht aus den anderen Formaten, aber was ich jetzt so mitbekommen habe, war sie da ja eher sehr beliebt auch. Und das ist jetzt das komplette Gegenteil.
Ein anderer Konflikt, du hast schon angesprochen, die keifen sich an. Unerwartet meiner Meinung nach, dass Harald jetzt auch mal so ein bisschen stärker auch eingegriffen hat.
Ja.
Wir haben es mit Jana noch so ein bisschen anders besprochen. Das, glaube ich, kommt gleich jetzt dann in der Folge. Es gab so eine kleine Auseinandersetzung zwischen natürlich Anushka, die mittlerweile dem ganzen Camp auf die Nerven geht. Aber sie hat mit Harald halt immer noch einen der Verbündeten, weil Harald ja auch kann man jetzt darüber diskutieren, ob zu Recht oder nicht zu Recht, er schon sie vor allem aufgrund ihrer Prominenz, glaube ich, auch so schätzt, aber die beiden haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Da gab es die Situation, dass es um die Verteilung der Schichten ging und dann hat sich Tina Ruland als ja Dolores Umbridge aufgespielt des Dschungelcamps und so, sobald sie da diese Teamleiterposition hatte, hat sie da wirklich mit eiserner Faust regiert und hat dann ja dafür gesorgt, dass Harald und Anushka nicht die Schichten bekommen haben, die sie wollten. Und dann ging es ruckzuck, dass Harald schnell der Anushka beigesprungen ist und Anushka dem Harald. Und dann war das ein kleines Wortgefecht zumindest.
Ich dachte auch am Anfang, dass die eher so eine passive Rolle einnimmt und irgendwie überhaupt nicht vorkommt, aber die hat schon auch ihre Ecken und Kanten und ist gut, dass sie dabei ist.
Also ich finde schon, dass sie ja meistens recht hat, ehrlicherweise. Also sie hat ja irgendwie recht mit, das müssen wir alles zusammen entscheiden, das sehe ich schon auch so, aber sie hat halt so eine ganz eklige Art und Weise, irgendwie das so anzusprechen, finde ich, oder?
Ja, also, so eine Besserwisser-Art hat sie einfach.
Man weiß ja auch, dass sie Mutter ist und sich da nicht irgendwie blamieren will vor ihren Kindern und so, aber sie redet halt auch mit den Leuten da drin, wie mit ihren Kindern so ein bisschen. Ne? Also bei jedem kleinen Wort, was irgendwie man in entferntesten Kreisen noch irgendwie zu Schimpfwörtern oder sowas zählen könnte, sagt sie gleich, das ist aber jetzt unsachlich, das machen wir nicht. Also dann geht sie quasi gar nicht auf die sachliche Ebene, sondern sie korrigiert irgendwie die Sprache oder sagt, da kann ich nicht mit dir diskutieren, wenn du solche Wörter verwendest. Und das finde ich auch super nervig, wenn das jemand immer so macht. Also gar nicht auf den Inhalt eingehen, sondern sofort auf, ja, aber wenn wir so reden, dann will ich erst gar nicht mit dir sprechen, so auf die Art.
Ja,
das
genau.
ist schon sehr, sehr nervig.
Wie man mit seinen Kindern halt redet.
Dann hatten wir die Dschungelprüfung, die natürlich für uns alle immer ein großes Highlight ist, nämlich die mit dem Auto, das mit drei Personen fährt, aber letztendlich kann eine Person nicht sehen, eine Person kann nichts hören und eine
darf nichts sagen eigentlich.
Und eine Person darf nichts sagen, genau. Und ja, das hat sich wieder eigentlich ganz gut ausgespielt. Ne? Also das war halt diesmal so, dass Daniel und Sonja ständig betonen mussten, dass ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, dass sie dann eben nicht mehr die Sterne, die sie da eingesammelt haben, auch wirklich mitnehmen dürfen.
Mhm.
Und dann kam es dazu, dass tatsächlich die Zeit abgelaufen ist.
Ja.
Wunder war's, weil die sich halt mega viel Zeit gelassen haben in allem. Er hat dafür gesorgt, dass Linda zum Beispiel richtig ausgerastet ist nochmal.
Ja.
Obwohl sie auch nicht eine geile Leistung gezeigt hat. Also ich meine, sie ist ja diejenige, die navigiert und sie hätte auch mal ansagen können, irgendwie so mit Gesten, so schneller, 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 aber hat sie ja auch nicht gemacht. Ne? Also sie hat ja auch weiterhin immer dieselben Gesten gemacht und dann auch nicht wirklich beschleunigt.
Aber man muss auch sagen, dass es halt, also dass Anushka in der Position, in der sie war, einfach fehlbesetzt war, weil die war so passiv irgendwie, so wie sie die letzten Tage eh schon die ganze Zeit ist und hat ewig gebraucht, bis sie mal das, was Linda ihr gesagt hat, irgendwie in eine Geste umgewandelt hat. Und am besten fand ich auch einfach diese Szene kurz vor Schluss, als Linda wirklich ihr die Sterne aus der Hand reißen musste, damit sie einfach mal checkt, dass sie jetzt weitermachen muss. Die ist so in einer anderen Welt teilweise, dass sie irgendwie gar nichts mehr gecheckt hat. Es war gut.
Was sagst du denn jetzt abschließend zu Anushka? Weil das ist ja auch bei Twitter so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt wirklich viele, die sie gar nicht mögen, was, glaube ich, auch so die landläufige Meinung ist im ganzen Spektrum. Sonst würde sie ja auch nicht dauernd in die Prüfung gewählt werden. Aber ich bin ja auch, ich glaube, Jana zum Beispiel auch eher auf der Pro-Seite von Anushka, weil diese ganze Kein-Bock-Einstellung und ich habe gar kein Interesse an den Leuten so wirklich, das finde ich eigentlich wieder ganz cool. Was ist da bei dir los? Wie schätzt du sie ein oder was ist dein Eindruck jetzt nach einer Woche?
Also ich amüsiere mich da auch eher drüber. Also ich finde es jetzt nicht super sympathisch, aber ich empfinde auch nicht so einen Hass ihr gegenüber, wie ich zum Beispiel Philipp gegenüber verspüre. Gerade eben hasse ich Philipp nicht so arg, aber ich hasse ihn generell schon. Ich amüsiere mich über sie, ich identifiziere mich mit dieser Null-Bock-Einstellung auch. Und bis jetzt finde ich in so Diskussionen, sie ist halt immer so ein bisschen drüber, aber sie labert nicht so viel Scheiße wie zum Beispiel eine Tina. Also die hat irgendwie so ein ganz anderes, die redet ganz anders. Das macht mich wütender als Anushka, die einfach keinen Bock hat auf irgendwas.
Ganz ehrlich, bei der Tara und Philipp-Sache, da hat sie aber mal sowas von natürlich recht aus ZuschauerInnen-Sicht hoffentlich. Also für alle ist es hoffentlich ersichtlich, dass das eine Show ist, die beiden da abgezogen haben. Und ganz ehrlich, sie war die Einzige, die das dann auch herausgehoben hat. Und Harald fand ich dann auch interessant, der nicht mal gegenüber von ihr, sondern gegenüber Erik dann auch sich so ein bisschen über diese ganzen jungen Leute da drin beschwert hat. Ne? Dass er sich wundert, dass die überhaupt alle da sind und die wahren Stars sind ja sowohl er als auch eben sogar Tina, aber auch Anushka und sonst ist da jetzt eigentlich keiner drin. Erik hat er gar nicht herausgehoben, obwohl er mit ihm gesprochen hat, so wirklich. Aber er hat so ein bisschen impliziert, ne, dass er auch dazugehört, aber ne, er findet sich da schon, glaube ich, am geilsten drin, Harald.
Ja, glaube ich auch. Also ich fand ihn jetzt so bis heute eigentlich mega sympathisch, aber heute hat er mich so ein bisschen, ja, fand ich ihn nicht mehr ganz so cool, weil er dann sich doch sehr arg auf die Seite von Anushka gestellt hat. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, das hat ihn ein bisschen unsympathischer gemacht, aber generell ist Harald halt auch voll der witzige Charakter da drin eigentlich.
Also ich finde nicht, dass der Anushka-Streit ihn irgendwie unsympathisch gemacht hat, weil ich finde, da hat er halt wirklich auch immer noch versucht, obwohl es ja eine hitzige Stimmung war und Tina auch gar keinen Bock hatte und Anushka auch so dauergenervt ist und dann immer so Seitenhiebe ja bringt, aber er hat dann wirklich noch versucht zu erklären an Tina eben, was sie gerade falsch gemacht hat, beziehungsweise wie man das anders sagen kann. Und er hat immer wieder Vorschläge auch, also Verbesserungsvorschläge so geliefert und so. Also ich fand das alles nicht unsachlich, ich fand ihn da auch eigentlich on point, eigentlich auch im Rahmen des Erlaubten so. Und man hätte es ja wirklich mal sagen können, ne? Also sobald sie da irgendwie, also Tina irgendwie eine Verantwortung bekommt, hat sie da sofort einen anderen Ton drauf irgendwie. Und das muss ja auch nicht sein, ne? In dieser Teamleiterin-Rolle. Und das kann man schon mal so sagen. Und ich finde, er hatte mit allem recht, was er gesagt hat. Aber diese Sache mit der Prominenz und so, wenn man das dann am Ende im Wiedersehen sieht, ich glaube, da werden sich ja einige wundern, die wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit dachten, Harald mag mich voll gerne, aber dann sagt er irgendwie, ja, ich bin doch kein Promi. So, das wird, glaube ich, im Wiedersehen so ein bisschen eine interessante Situation, vor allem wenn er dann Dschungelkönig werden sollte, was ja aktuell noch das Wahrscheinlichste ist, denke ich jetzt mal. Oder was sagst du, wer ist aktuell dein Favorit für die Dschungelkrone?
Schwierig. Ich habe da noch gar nicht so richtig nachgedacht. Aber wenn ich jetzt so die Kandidaten und Kandidatinnen durchgehe, dann würde ich auch wahrscheinlich sagen Harald.
Philipp wahrscheinlich hat sie auch gut in die
genau, Philipp, weil er Front, so viele glaube ich, Fans gebracht. Hat. Schwierig.
Ich habe, glaube ich, jetzt im Fortgang der Folge noch meinen Tipp gesagt, beziehungsweise auch so ein bisschen nochmal Richtung Harald argumentiert. Also von daher kann man sich das gerne weiter anhören. Jana und ich werden jetzt weitermachen mit dem Dschungelcamp und ein bisschen allgemeiner über die Staffel sprechen, über die vergangenen Tage. Das soll es von hier gewesen sein, von der aktuellen Front am Donnerstagabend um 22.43 Uhr jetzt.
Ja.
Danke dir, Anni.
Ja, danke, dass ich noch hier für diese kurze Runde dabei sein konnte.
Und wir geben zurück an Vergangenheits-Jana und Vergangenheits-Dennis. So, ja, danke an Anni und Dennis. Interessant, was es da gab, seit wir zum letzten Mal Dschungel gesehen haben am Dienstag. Ja. Krasse zwei Folgen.
Ich stimme den beiden auch zu. Also ich finde, ich sehe das genau so, auch mit derselben Begründung und ich schließe mich da komplett an.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also vor allem den Typen fand ich gerade echt überzeugend, was er da gesagt hat.
Ja, doch, ja.
Ja. So, dann kommen wir nochmal jetzt zurück. Ich habe ja angeteasert, dass ich gleich mal meine Schulnote raushauen werde. So im Dschungelcamp und ich würde dir, du hast gerade eine 2 gegeben oder 2 plus sogar, ich würde da ähnlich gehen. Also ich würde eine normale 2 geben und finde auch, dass der Cast eigentlich, ja, das liefert, was man eigentlich erwarten durfte. Also die meisten tun das zumindest. Also, dass Harald so die Hauptfigur ist, das ist ja eigentlich auch so, würde ich sagen.
Aber ich finde auf eine andere Art und Weise, als ich erwartet hätte. Irgendwie
was hättest du denn erwartet?
Ja, irgendwie hätte ich gedacht, der ist eher so nervig und er würde mich auch nerven, so von der Art her. Aber irgendwie finde ich ihn einfach total witzig. Der ist eher so ruhig eigentlich sogar, finde ich. Aber irgendwie alle wenden sich so an ihn. Er ist so wie der Papa da. Und gibt Mutti. Er immer seine, ja. Oder die Mutti. Und gibt so die Ratschläge irgendwie und so ganz ruhig. Und du hast immer das Gefühl, er ist eigentlich komplett genervt gerade. Aber irgendwie auf so eine witzige Art und Weise. Der gefällt mir echt gut.
Also ich muss sagen, ich habe ihn wirklich genauso erwartet, weil ich halte ihn ja auch für sehr sympathisch und auch für einen Entertainer so. Also ich habe es zwar auch gesagt, dass er sich ein bisschen wahrscheinlich auch so entwickeln könnte, dass er so ein bisschen Schläfer wird oder dass er gerne mal auch mal irgendwie früher schlafen geht. Aber noch ist es diese Entertainer-Richtung und die gefällt mir sehr, sehr gut. Also er redet mit allen, er hat scheinbar jetzt nicht so eine Peer-Group, also man dachte anfangs, dass er irgendwie so mit Anushka irgendwie so eine Zweiergemeinschaft bildet, weil die sich auch irgendwie vorher kannten, laut Anushka zumindest.
Ich hätte ihn auch eben so eingeschätzt, weil ich hab mich noch nie wirklich mit dem beschäftigt, ich kenne den echt nur so von irgendwelchen Bildern oder Nachrichtenbeiträge, Punkt 12, was weiß ich, solche Sachen. Und da wirkte der immer auf mich so halt eingebildet, was vielleicht halt auch so ein bisschen mein Problem ist, dass ich den sofort so eingeschätzt habe. Aber ich finde den echt sympathisch, muss ich echt sagen.
Ich finde auch, was ich auch getwittert habe letztens, dass er so in den Gesprächen immer, finde ich, sehr, sehr lustig reagiert, so auf so Nichts-Themen. Also wie zum Beispiel jetzt diese Tara-Philipp-Sache. Ne? Da hat ihm Tara irgendwie mal ihr Herz da ausgeschüttet und hat ihm so gesagt, ja, der Philipp, der kommt nicht zu mir, mein Gott. Da sagt er so, ja, sag mal, das gibt's ja nicht. Oh Gott, ja, sag mal, mein Gott. Oh, wow, wow. Ich rede mal mit ihm.
Er zeigt Verständnis einfach für jede einzelne Person, auch wenn du genau weißt, er denkt sich gerade, was labert die? Aber immer mit solchen Phrasen. Und damit sind die dann auch einverstanden, die Leute.
Ich finde das auch so geil, weil man kann so richtig rauslesen aus allen Antworten. Man sieht ihm so an, ey, ja, die erzählen mir gerade irgendwas, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber irgendwie geil, dass ich in dieser Geschichte jetzt auch noch so drin bin. Und klar, ich kann gerne mal mit ihm reden, aber eigentlich juckt es mich halt überhaupt nicht, was ihr da jetzt am Laufen habt oder was ihr denkt, dass ihr da am Laufen habt. So. Aber ja, sag mal, das gibt's ja nicht. Oh Gott, ich rede mal mit ihm, ich gehe sofort hin. Das finde ich schon sehr geil. Und Anushka ist ja das genaue Gegenteil. Ne? Also sie hat ja auch gesagt, sie interessieren die Leute nicht, die da drin sitzen, sondern die, ja, also ich habe keinen Bock mit denen zu reden. So, mich, also, und da kann ich halt auch mit mich anfreunden oder mich identifizieren, weil ganz ehrlich, wenn ich da diese Tara und Philipp Sache sehe,
so
dann bin ich da auch eher die Anushka, oder?
Vor allem Anushka, am Anfang habe ich gedacht, die wird mich total nerven mit dieser negativen Art, aber mittlerweile finde ich es doch schon wieder auf eine Art halt witzig, weil sie bleibt halt auch dabei und sagt das auch einfach und es ist ihr wirklich so wumms egal, was irgendwer von ihr denkt, dann ist sie halt die Faule im Camp, kann ja auch egal sein und dann bringt sie das oft auch wieder so trocken, dass ich das echt, echt lustig finde, muss ich sagen.
Was ich halt super interessant finde, ist, dass ja Jasmin so ein bisschen sich an ihr meistens stört, also Jasmin Herren. Mm. Also Anredo hatte letzte Woche noch gesagt, dass die für ihn auch schon so eine Siegeskandidatin ist und ich konnte es in den ersten Tagen auch wirklich echt sehen. Also mich hat das auch echt überzeugt, was er da gesagt hat und ich habe das Gefühl gehabt, sie war so ein bisschen vorne, aber diese ganze Sache mit Anushka und dann auch, dass sie halt diese Willi-Sache schon am Tag 2 erzählt hat und dann nochmal zweimal und dann auch mit so Worten wie, wenn ich hier auspacke, dann reden alle über mich und so und ich hätte hier noch Material für irgendwie 3 Tage, wo ich irgendwie alles hier füllen könnte mit Material. Ja. Also ich finde, die hat sich wirklich da ein bisschen ins Ausgeschossen. Wir haben natürlich noch ein bisschen zum Finale, aber ich finde wirklich, dass sie jetzt echt nach hinten gerutscht ist dadurch.
Finde ich definitiv auch. Also ich fand die auch selber am Anfang eigentlich recht sympathisch, muss ich sagen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber wie du sagst, so ein paar Aussagen oder eben, dass die da immer so abdreht mit der Anushka. Also ich weiß auch nicht, ob die irgendwie privat schon mit der irgendwas eine Feder hatte oder so. Keine Ahnung, aber dadurch ist jetzt gerade auch eher so ein bisschen nerviger. Ich sehe sie weit auf jeden Fall, weit vorne, weiterhin, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht als Gewinnerin.
Wen siehst du denn als Gewinnerin? Weil das wollte ich dich natürlich auch noch fragen. Also wer ist denn für dich aktuell so ein bisschen Dschungelkönig, Königin? Also klar, Harald ist natürlich irgendwie der Favorit, weil er einfach am populärsten ist. Aber andererseits wird er dann trotzdem in die Dschungelprüfungen gewählt, was man ja auch so interpretieren kann. Die rufen einfach auch da schon für den populärsten an. Okay, also ich finde, bei ihm kann man das durchaus mal so vermuten. Ja. Aber ich weiß nicht, wer so Nummer 2 ist. Wahrscheinlich schon immer noch Jasmin, die da dabei ist. Ich glaube, dass auch Philipp ganz gut Punkte gemacht hat,
sagen,
überraschend viel, meiner Meinung nach.
Ich war mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt Philipp sage, was du dazu meinst, war ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber das finde ich jetzt fast auch, weil der einfach jetzt im Vergleich zu, wie heißt
Tara?
Tara, so gut dasteht. Weil der hat wirklich, der bleibt auch die ganze Zeit total nett und höflich, aber macht das irgendwie auf eine richtig gute Art und Weise. Dass ich glaube, dass der sich wirklich auch so ein bisschen beliebter gemacht hat. Es könnte auch sein, dass Erik noch weit kommt, kann ich mir vorstellen. Er ist zwar gerade noch nicht so im Vordergrund unbedingt, aber ich kann mir vorstellen, weil der halt immer so teamgeistmäßig ist. Der versteht sich ja auch irgendwie mit allen gefühlt so ein bisschen. Da könnte ich mir das noch vorstellen, dass das noch irgendwie so in die Richtung geht.
Ja, Erik hat halt, stand jetzt Mittwoch, wie gesagt, noch nicht so wirklich Screentime gehabt. Also der kam noch nicht wirklich vor, so wirklich, außer in so ein paar komischen, esoterischen Gesprächen mit Harald, ne, über irgendwelche vergangenen Leben. Und der hat irgendwie seine Frau, die war auch irgendwie mal, hat schon mal gelebt im Mittelalter, war sie eine Hexe und so weiter. Also ganz,
super weird.
Ganz, weil ich von ihm das auch überhaupt nicht gedacht hätte, irgendwie so, aber das kam da so raus.
Ja, ich habe da schon mal so ein bisschen, ich habe auch sein Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, gelesen.
Was?
Ich habe das Buch gelesen.
Wie heißt das Buch?
Das ist Neun Tage wach heißt das. Ich habe das echt gelesen.
Das spielt auf seine Crystal Meth Zeit an.
Ja, genau. Das war eigentlich, also das war halt ganz, ganz interessant dahingehend. Ja, deswegen weiß ich schon ein bisschen, dass der so spirituell auch drauf ist. Jeder wie er mag, aber das ist halt so der einzige Eindruck, den man gerade so ein bisschen von ihm hat. Aber wie gesagt, ich glaube halt dadurch, dass ich den schon anderen Interviews und Formaten und sowas gesehen habe, dass der so ein Sympathiemensch sein könnte.
Ja, also vor allem würde er einfach, wenn er jetzt mal die ersten paar Rauswahlen noch überlebt, dann glaube ich, dass er in der zweiten Woche halt wirklich viel Screentime haben wird, allein durch die Dschungelprüfungen, weil dann dürfen ja die Stars selber entscheiden, wer da hin muss.
Ja,
und dann
stimmt.
Wird man sich für ihn öfter mal entscheiden, denke ich. Also,
ein gutes Argument, ja.
Ja, wir haben jetzt schon Tara so oft angesprochen. Klar, diese ganze Philipp-Tara-Romanze, die haben wir letzte Woche schon kommen sehen, ehrlich gesagt. Und es ist tatsächlich wirklich von Anfang an so gekommen.
Ja.
Das aber vor allem von Tara, was mich halt wundert, weil ich dachte, es kommt, wenn dann eher von Philipp. Aber Tara ist ja wirklich, also österreichische Reality-Expertin. Also die macht seit 10 Jahren Reality-TV.
Merkt man überhaupt nicht, finde ich, wirklich nicht.
Dass sie wirklich denkt, so das ist irgendwie geil. Also ich habe wirklich mehr erwartet.
Auch die Art und Weise so ab Tag 1, wie du sagst, also direkt von Anfang an, wenn man das halt so ein bisschen echter gestaltet hätte und halt eben nicht so viel auf einmal, weil die initiiert ja, dass das, also die schränkt den so krass ein und die sind noch nicht mal in einer Dating-Phase oder so. Ich weiß nicht, wie sie drauf kommt, dass das gut ankommen könnte, aber ich glaube, das könnte ja zum Verhängnis werden, dass die auch als Erste geht und zwar noch vor so eine Manuel oder so, die überhaupt nichts sieht.
Ja, also Manuel ist der, er ist schon ein geiler Typ eigentlich, ne?
Ja.
Ist halt, keiner kennt ihn, keiner weiß, warum er da drin ist. Er
ja,
wahrscheinlich
und ich,
auch
wir sind
nicht.
Fans, wirklich. Wir haben für den, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, fanden den so witzig irgendwie, so.
Ja.
Aber jetzt ist es so enttäuschend, man sieht den überhaupt nicht.
Ja, ich habe auch ein bisschen Mitleid, weil ich glaube schon, dass er auch irgendwie lustige Sachen, das ist so ein typischer Kandidat, der dann im Wiedersehen oder danach irgendwie sagt, ja, aber wir haben doch dauernd so viel Spaß gehabt und im Camp ist er irgendwie der beliebteste, so viele lustige Gespräche, aber das kommt halt leider nicht an auf der Kamera. Also er ist einfach in den Einspielern nicht drin, in denen es um die Wurst geht, in dem es um die Screentime geht, so da ist er einfach nicht drin und das kommt ihm dann irgendwie zum Verhängnis. Ich glaube, ich denke schon, dass er einer der Ersten sein müsste, die eigentlich rausfliegen, dann wird ihm auch die zweite Woche helfen, weil er, denke ich, auch unbedingt ja in die Dschungelprüfung will und vielleicht mal eine machen darf. Das hilft ihm dann vielleicht ein bisschen, aber ansonsten.
Das könnte aber einer sein, der gar nicht dazu kommt.
Ja, genau. Also das kann auch wirklich sein, dass er heute am Freitag schon rausfliegt. So.
Ja.
Von daher mal schauen, wie lange wir noch Spaß haben dürfen mit Manuel Flickinger.
Ich mag ihn.
Ich auch. Ansonsten noch dabei Tina Ruland, die, finde ich, sehr, sehr vielversprechend angefangen hat und immer noch eine Person ist, auf die ich irgendwie zähle, weil die halt so super schnell reizbar ist. Ne? Also man hatte diese Sache mit dem Essen mehrmals. Also sie ist Vegetarierin, ich glaube zusammen mit irgendjemand ist Vegetarier und sie eben auch. Und deswegen bekommen die eine extra, also es ist kein extra Essen, sondern es ist einfach eine abgetrennte Portion Essen. Ne? Das, was halt speziell nur vegetarisch ist. Deswegen gibt es öfter mal Streit und ich finde sie da schon, also man kann die Sachen auch anders sagen, wie sie sagt.
Definitiv.
Ne? Also von daher, ich finde die schon immer noch so eine Person, von der immer mal was ausgehen kann. Also ich habe die noch nicht abgeschrieben. Ja, und der letzte Kandidat, der jetzt noch übrig bleibt, der ist fast mein geheimer Favorit, Peter Althof, ich habe mir nichts versprochen so viel. Also ich bin ja trotzdem immer Fan dieser älteren Kandidaten, weil das halt so eine Dschungelcamp-Besonderheit ist, dass da auch diese Leute immer vorkommen. So irgendwie Leute, die man nicht so auf dem Zettel hat. Und er ist halt auch so einer. Ich finde diese Sprüche von ihm einfach irgendwie geil trotzdem. Auch wenn die Boomer Humor hoch 10 sind, aber mich trifft das auch wirklich ganz gut. Also
ich finde es halt vor allem mit diesen Kameraeinstellungen immer so geil, wenn er sowas bringt und die dann extra so filmen, wie alle gerade so richtig stumpf gucken und überhaupt nicht das Gesicht verziehen. Und der freut sich aber total darüber.
Ja, da hat der Schnitt auf jeden Fall viel Spaß, wenn man eben den nächsten schlechten Gag auch noch hinschneiden kann. Und das ist ja auch immer für Sonja und Daniel eine schöne Möglichkeit, da mal ein bisschen was draus zu machen. Ich finde bisher von Sonja und Daniel, ich weiß auch nicht, die Texte und Moderationen in diesem Jahr irgendwie, ja, also so richtig ein Moment, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist oder ein Gag irgendwie, ist jetzt noch nicht dabei gewesen, finde ich.
Vor allem, ich finde, die sind so übertrieben aufgedreht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, sonst waren die nicht so aufgedreht. Das im Prinzip stört mich jetzt nicht, weil wie gesagt, die waren ja eigentlich schon immer so ein bisschen so. Aber auch die Witze sind so plump. Aber da war ich mir nicht sicher, ob das vielleicht schon immer so war. Ja, und ich das jetzt einfach nicht mehr so auf dem Schirm habe. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Was sagst du denn insgesamt zu jetzt Südafrika mal als Drehort? Weil ich finde, vielleicht ist es auch das, was so ein bisschen von der Moderation ablenkt. Ne? Man hat dieses dunkle Set da in Südafrika, dieses Baumhaus. Und es ist wirklich arschdunkel. Ne? Es ist komplett dunkel. Also ich finde, man könnte es ruhig noch ein bisschen mehr ausleuchten.
Da. Ja, das so. Habe ich auch gedacht. Und das stimmt.
Es ist natürlich Mitternacht da. Ne? Es ist halt authentisch, aber ich finde, die sacken da schon so ein bisschen ab immer. Man schnauft immer so ein bisschen durch und achtet jetzt nicht auf jedes Wort, wie es vielleicht in Südafrika eben der Fall ist, wenn es da wirklich schüttet wie aus Eimern und die dann immer mit diesem durchsichtigen Regenschirm dastehen. Das ist ja
Australien immer, meinst du, ne?
Was habe ich gesagt?
Südafrika.
Genau, Südafrika. Nicht, sondern Australien. Richtig. Also das sind dann auch immer schon einfach andere Bilder, auf die man irgendwie, weil es gerade bei uns dunkel ist, irgendwie vielleicht auch mehr Acht gibt oder
ja,
so.
Ja, das glaube ich auch. Das ist auch nochmal, weil es hier dann dunkel ist und da irgendwie, ja, das kann sehr gut sein.
Auch da ist eben noch Luft nach oben, heißt aber nicht, dass die Staffel schlecht wäre, sondern der Cast ist cool, die Dschungelprüfungen sind auch eben auch neu, also wir haben jetzt nicht so, also klar haben wir Versatzstücke davon schon gekannt, also dieses Horrorhaus der Stars oder Traumahaus der Stars zum Beispiel, das gibt es ja immer so, also ein Geisterhaus oder so, wo dann irgendwie 1000 Sachen runtergeschüttet werden und man irgendwie in irgendwelche Boxen greifen muss, klar, das gibt es immer, aber ich finde die trotzdem auch immer cool ans Land angepasst. Also dann gibt es halt mal keinen Känguru großen Zeh, sondern da gibt es halt mal vom Stier aus der südafrikanischen Savanne dann halt den Schwanz zu essen. Ne? Also das gibt es halt dann auch.
Es ist nicht zu viel abgeändert, so. Man merkt das eigentlich nicht so, finde ich. Aber eben in dann so Kleinigkeiten finde ich das auch eben gar nicht schlecht, wenn man das dann darauf anpasst irgendwie.
Ja, würde ich auch sagen. Also von uns gibt es eigentlich einen Daumen nach oben. Wir haben Spaß mit der Staffel. Die Quoten sind, ich finde es sehr überraschend, dass die so ein bisschen, weiß nicht, die hinken so ein bisschen hinterher von den anderen zu den anderen Staffeln. Ja, und es wundert mich halt, weil halt diese Vorfreude und die 2 Jahre Pause halt schon irgendwie meiner Meinung nach dafür gesorgt haben, dass man halt auf dieses Dschungelcamp extrem stark blickt jetzt. Aber ja, bisher bleiben die noch ein bisschen hinter dem zurück, was wir kennen. Natürlich immer noch stark und weit über Senderschnitt von RTL, aber trotzdem halt im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein bisschen schwächer. Aber vielleicht wird das eben auch noch. Ne? Es kommt jetzt eben auf die kommenden Folgen an, die zweite Woche. Die ist ja dann tendenziell auch eher ein Schwachpunkt der Staffel, weil dann halt auch schnell so StressmacherInnen halt auch rausfliegen. Aber wir werden sehen. Vielleicht läuft es in diesem Jahr alles anders, weil Harald, denke ich mal, sehr weit kommt und der auch immer so ein bisschen überall die Finger drin hat mit seiner schönen Art, die wir ja gerade so gelobt haben. Ja, sag aber, das gibt's ja nicht. Okay, gut, das war das Dschungelcamp. Jetzt gehen wir weiter zu einem nächsten RTL-Format, was neu gestartet ist. Der Januar ist ja immer der RTL-Monat, weil einfach Dschungelcamp läuft, weil auch Bachelor jetzt am Mittwoch gestartet ist und natürlich Deutschland sucht den Superstar. Traditionell startet mittlerweile auch schon die jetzt 15. Staffel, genau wie das Dschungelcamp. Sehr, sehr erfahrenes Format. Aber mit einer großen Änderung, denn Dieter Bohlen hat gesagt, beziehungsweise RTL hat gesagt, Dieter Bohlen, geh mal bitte weg. Und jetzt hat man natürlich eine komplett neue Jury installiert und das Format natürlich auch so ein bisschen an dieser neuen Jury angepasst. Es ist jetzt nicht mehr diese Dieter Bohlen-Haut-drauf-Art, sondern es ist mehr eine positive Gesangs-Casting-Show, würde ich jetzt mal sagen, mit der neuen Jury Florian Silbereisen, Ilse de Lange und Tony Gadd. Und du hast dir auch die erste Folge angeschaut am Samstag. Die zweite Folge haben wir beide nicht gesehen. Ich habe auch die erste Folge gesehen. Was sagst du? Du bist der erfahrene DSDS-Guckerin und Fan. Was ist dein Urteil nach der ersten Folge?
Ich finde es eigentlich, muss ich sagen, also ich war überrascht, dass ich es echt nicht scheiße fand. Und auch besser als zuletzt zumindest, als Dieter Bohlen dabei war, weil es eben eine ganz andere Dynamik hat und nicht mehr dieses Hau drauf, wie du gerade gesagt hast. Und auch die Jury fand ich eigentlich, dass die ganz gut harmonieren.
Ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass es so schon irgendwie alles im Einklang ist. Also es passt zur Jury, die Jury passt zum Format irgendwie.
Ja.
Die Frage ist nur, ob das die Leute sehen wollen. Und die Quoten waren jetzt nicht top. Die waren zwar okay, aber nicht top. Und ich kann mir vorstellen, dass die schon auch vor allem, wenn es nicht mehr im Umfeld des Dschungelcamps gesendet wird, dass dann auch die Quoten fallen werden. Und es kann meiner Meinung nach gut sein, dass das die letzte Staffel DSDS erstmal sein könnte, wenn es die Quoten so absacken wie zum Beispiel beim Supertalent. Da ging es ja überhaupt nicht gut nach Dieter Bohlens Exit.
Aber das war auch nicht gut. Also ich habe nicht wirklich reingeguckt. Ich habe vielleicht fünf
aber es
Minuten
war nicht gut.
Davon. Nee, ich habe schon ganz also Ausschnitte davon gesehen. Das wirkte auch alles irgendwie, naja, weiß ich nicht, komisch. Nicht so harmonisch.
Also ich finde, da war halt noch mehr so dieses gespielte Positive drin beim Supertalent.
Genau.
So, alles musste so super positiv und partymäßig sein. Und ja, so ist halt einfach das Supertalent nicht. Also ich meine, das Supertalent ist halt einfach eine altbackene Show mit alten Leuten im Publikum und wo ständig irgendwelche Leute aus Rumänien oder Brasilien oder aus Peru eingeflogen werden, irgendwelche Artistinnen, die dann da irgendwelche Zirkusnummern
performen. Warum? Das habe ich noch nie verstanden, warum da so viele so Artisten oder Artistinnen aus so ganz weit weg daherkommen.
Ja, und dann wird Titanium eingespielt und dann gibt es großen Szenenapplaus, alle stehen auf und feiern und einer drückt auf den goldenen Buzzer und das ist dann Supertalent so.
Ja.
Aber, na, das ist halt das Supertalent. Aber jetzt haben wir hier Deutschland sucht einen Superstar und es ist ja auch klar, das Format hat sich ja in den vergangenen Jahren immer mehr Richtung Schlager-Casting im Prinzip entwickelt, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil Schlager halt vor allem in Deutschland noch eine Musikrichtung ist, mit der man noch Geld verdienen kann, weil die Leute einfach noch diese CDs kaufen. Da kann man auch durchaus in die Charts kommen als DSDS-Sieger und irgendwie muss man ja weiterhin behaupten, dass man wirklich ein Superstar wird, wenn man Deutschland sucht einen Superstar auch gewinnt. So, deswegen ist es einfach wichtig. Und jetzt hat man eben mit Florian Silbereisen meiner Meinung nach schon einen wirklich riesengroßen Fisch an Land gezogen und es ist auf jeden Fall eine total logische Wahl für das Format und er macht es auch gut, finde ich. Also er macht es in Ordnung und die um ihn herum sind auch nicht so.
Ich habe auch das Gefühl, dass er das tatsächlich, dass ihm das Spaß macht. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass man da merkt, er macht das so ein bisschen halbherzig, aber der ist da total, total dabei irgendwie.
Ja, total. Und ich finde auch, es ist wesentlich harmonischer als mit Dieter Bohlen auch in der Jury. Also da hat man immer gedacht, okay, Dieter Bohlen plus X und Y, die neben ihm sitzen. So.
Und das wusste er auch. Und er hat das auch total immer so gelebt, sage ich mal. Also
Es gibt immer noch diesen Move, den es auch nur bei DSDS gibt. In den Castings ist mir jetzt wieder aufgefallen am Samstag, dass es halt so einen musikalischen Auftritt gibt. Da singt jemand auch gut. Und dann gibt es diesen Moment, wo einer aus der Jury den Arm hebt. Und dann wird auch eingespielt so, bumm. Und dann ist es erstmal so, innehalten, was ist jetzt los, was will der? Die sind doch gut. Und das ist so ein billiger Spannungsmoment, dieses Armheben. Und das hat man sich noch von Dieter Bohlen aufbewahrt. Ja. Was hat er damals etabliert, dieses Armheben?
Genauso wie teilweise auch die Sprüche, die Silbereisen teilweise gemacht hat. So, ja, ich fand's nicht gut, ich fand es sehr gut. Oh. Das sagt nicht mehr, Dieter Bohlen hätte das nicht mal mehr gesagt. So altbacken ist das.
Ja, das ist so ein 2007 Dieter Bohlen-Spruch. Ne?
Ja, genau.
Oder du singst wie ein zerplatztes Sofakissen. Also solche Sprüche hat er jetzt noch nicht gebracht. Aber man merkt auch teilweise bei Silbereisen an, dass man ihm auch gesagt hat, also Flori, du musst schon auch ein bisschen mal auch gemeinsam. Wir haben jetzt nicht mal diese kompletten Trash-Auftritte, aber wir haben so Auftritte, die ich persönlich fast noch unangenehmer finde als diese ganz schlimmen Auftritte, wo Leute immer denken, sie können mega gut singen und dann singen sie auch so mittelgut, aber halt in den manchen Tönen so super, inbrünstig und so super schief in manchen Tönen. Das finde ich noch unangenehmer als jeden Alfie-Hardcore der Welt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allem, da waren halt schon früher welche dabei, so die kennt man einfach bis heute. Die vergisst man auch nicht mehr.
Ja, also diese Auftritte gibt es tatsächlich nicht mehr. Also ich habe erwartet, dass sie noch ein, zwei so pro Folge vielleicht reinnehmen. Aber in der ersten Folge zumindest war jetzt wirklich keiner, der jetzt so ein Komplettausfall war. Ne? Das waren immer relativ ambitionierte Leute.
Aber das ist auch nicht mehr, ich weiß nicht, so zeitgemäß, glaube ich. Ich finde das gar nicht schlimm, dass man die rausgenommen hat.
Bin ja gespannt, wie Menderes Auftritt diese Staffel aussieht, weil er wird natürlich dabei sein. Ich meine, das ist sein Lebensinhalt.
Ich stelle mir das immer vor, wie die jedes Jahr wieder den belästigen damit.
Nee. Aber das hat man ja gemerkt damals beim Dschungelcamp, als er gewonnen hat. Da haben Sonja und Daniel doch damals gesagt, so Menderes, und jetzt musst du doch hoffentlich wohl nicht mehr da jedes Jahr zu DSDS antanzen und da irgendwie nochmal dich zum Affen machen. Aber er will das ja wirklich, ne? Er ist der Typ, der immer dahin will und wirklich diese Marke aufrechterhalten will, weil er ja Stand jetzt auch der längste DSDS-Teilnehmer ist, noch vor Dieter Bohlen. Ne? Also er ist jetzt mehr DSDS als Dieter Bohlen, weil er mehr Staffeln hat.
Stimmt, jetzt hat er mehr. Stimmt.
Ja.
Okay, das gönne ich ihm wieder. Das finde ich geil.
Was sagst du denn noch abschließend zu Ilse de Lange und Tony Gadd? Weil ich finde, Tony Gadd ist eigentlich, ich finde so ein bisschen Ross Anthony mit Abitur irgendwie. Also so, der ist irgendwie ein ganz komischer Mensch, aber weil er so ein typischer Angeber ist, ne? Weil er kommt irgendwie aus München, der ist in München geboren anscheinend, hat irgendwie jemand geschrieben. Ja. Aber trotzdem behauptet er halt, Beyoncé, super Freunde von mir.
Ja. Das ist echt.
Kenne ich gut, auch die Pussycat Dolls, die kenne ich super gut und also ich fand das sehr gut, also hat mir sehr gut gefallen, so ein blasierter Auftritt, aber auch nicht so ganz unsympathisch.
Auch. Nee, ich fand es eigentlich auch echt eher witzig. Ich finde auch diese Ilse, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Die ist nicht so wie viele der Frauen, die da sonst in der Jury schon waren, die sich extra so zurückhalten irgendwie, warum auch immer.
Ja.
Ich finde, die ist so voll dabei, das finde ich eigentlich echt cool.
Ja, ich finde auch, die wirken irgendwie harmonisch, die drei. Und ja, ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht jetzt regelmäßig anschauen, aber ich glaube, so eine Viertelstunde, die tut halt nicht so wie Dieter Bohlen DSDS so. Also die kann man sich durchaus mal reinpfeifen. Und da hat man auch hier und da Leute, die gut singen können. Und ja, mein Gott, letztendlich sind die Castings dann wahrscheinlich trotzdem noch das Highlight. Ich meine, die Recalls, ich weiß nicht, ob ich mir das dann anschauen muss. Es gibt ja auch wieder Motto-Shows dieses Jahr. Mal schauen, wie gut die dann irgendwie ankommen.
Ich fürchte, ab dann wird es wieder auch komplett absacken, leider. Aber mal gucken.
Jetzt kommen wir zu den News und gleich mal zu einer Hammer-News, weil kurz bevor wir aufzeichnen am Mittwoch, ist noch eine Sache passiert, und zwar der Kampf der Reality-Stars hat seinen Cast bekannt gegeben. Und das ist ja der größte Cast in Trash-Deutschland, weil es immer ja so ist im Format, RTL2-Format natürlich, kommt immer im Sommer und wird eben jetzt gerade schon gedreht. Deswegen verraten die es auch jetzt schon. Da sind ja immer 25 Leute, glaube ich, dabei insgesamt, weil die ja immer Leute nachschicken. Also da ist ja ständig eine Fluktuation im Cast drin und deswegen braucht man ständig auch neue Leute. Und ich würde mal sagen, dieses Reality-Stars hat man in diesem Jahr noch ernster genommen als im vergangenen Jahr. Also wirklich aus sämtlichen Branchen oder Unterbranchen der Reality kommen hier die Leute. Und ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt die Leute hier besprechen. Weil bei einigen brauche ich deine Unterstützung, sowohl von dir als Fachkundige als auch als Google-Assistentin.
Mhm. Also ich sage mal, Bereich TikTok und Soaps bin ich wieder am
Start. Ja, Soaps haben wir dabei. Wir haben auch GNTM dabei. Wo ich ein bisschen deine Hilfe brauche, glaube ich.
Ach so, ja, doch, ja, sehe ich mich.
Ja, deswegen gehen wir mal von Anfang an durch. Wir gehen mal nach Geschlechtern hier durch. Und zwar nehmen wir uns erstmal die Frauen vor. Wir fangen noch relativ gewöhnlich, aber schon geil an, weil man hatte ja in Staffel 1 Georgina, in Staffel 2 Claudia Obert und jetzt haben wir wieder so eine Trash-Queen hier dabei. Und zwar Elena Miras ist dabei im Kampf der Reality Stars.
Oh Gott. Das ist auch so eine Person, ich bin ja mal gefolgt, weil ich mich gerne aufrege so. Und dann musste ich der irgendwann entfolgen, weil es too much war.
Ich hab's diese nicht Kindersache mehr auch, ne? Mit ihrem
ja,
mit ihrer
richtig. Genau. Tochter, das war ich. Der Punkt. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, also wenn man, also so auf dem Rücken des Kindes, ganz eklig, da war ich raus.
Ja, verstehe ich. Also sie ist ja jetzt auch gerade erst raus wieder bei Reality Shore. Ne? Das ist ja dieses Format, was vor allem in der Schweiz so gedreht und also nicht gedreht wurde da, sondern vor allem irgendwie für diesen Raum erstmal produziert wurde, aber ja auch bei Join läuft und so. Ich habe es auch nicht ganz gesehen, aber Elena war da dabei, ist jetzt das nächste Format mit ihr und ist auf jeden Fall so als sag ich mal, etablierte Größe, von der man sich immer einen gewissen Unterhaltungswert erwartet. Okay,
das stimmt.
Ja. Natürlich hat sie nicht mehr die ganz großen Geschichten zu erzählen. Mike war ja im vergangenen Jahr dabei. Der hat so ein bisschen ausgepackt über Elena und so. Vielleicht schießt sie jetzt in diesem Jahr zurück. Keine Ahnung, vielleicht kann man sich sowas erwarten. Aber ansonsten wird es ein bisschen Stress geben. Aber jetzt glaube ich nichts mehr, was uns jetzt so schocken wird, weil wir sie ja schon kennen. Ne?
Ja.
Aber gut. Ja, eine dann dabei, die natürlich auch Reality erfahren ist. Sie war beim Bachelor natürlich dabei. Sie war auch, ich meine, bei Bachelor in Paradise dabei. Und zwar Jellys Kotsch. Kennen
die
wir natürlich.
Kenn ich sogar auch noch, ja.
Als Ohrfeigen-Lady vom Bachelor. Sie hat ja den Bachelor geschlagen. Tatsächlich.
Wie du das gerade noch gesagt hast.
Ja.
So richtig zufrieden. Ich habe den Bachelor geschlagen.
Nein, also ich glaube auch, dass es in heutiger Zeit, also das ist ja auch nicht ewig her, aber heute würde man auch diese Aktion nicht mehr ganz so abfeiern wie damals, weil ich meine, es ist halt trotzdem eine Gewaltaktion und es ist halt
so
völlig überzogen gewesen auch damals. Also ganz ehrlich, die ist auch nicht mehr ganz sauber.
Ja.
Muss man auch sagen, weil diese ganze Geschichte auch mit Jimmy Blue Ochsenknecht, ne, das ist ja auch eine Geschichte, die sie auch wirklich ausgebreitet hat in der Presse und so. Also die ist schon eine, die wirklich auch haut drauf ist auch im Reality-Game. Also die ist da schon auch gut aufgehoben, kann man sich auch, glaube ich, was erwarten und hat vielleicht auch so ein bisschen Ochsenknecht-Stories rauszuhauen. Ansonsten dabei, da fand ich das sehr lustig, dass die hier dabei ist, und zwar Sharon Trovato.
Ey, aber die spricht man aus, ganz wichtig, Sharon.
Ah, okay.
Tatsächlich spricht man die Sharon. Das weiß ich als alter Trovato-Fan, klar. Ich habe damals immer die Trovatos geguckt, nachmittags nach der Schule direkt Fernsehen an Trovatos geguckt. Und letztens, tatsächlich, da kann ich jetzt schon wieder glänzen, habe ich mein TikTok geöffnet und wer war da auf meiner Startseite? Sharon Trovato.
Das gibt's nicht.
Ja.
Also scheinbar hat sie ja irgendwie ein bisschen TikTok-Fame, ein bisschen Social-Media-Fame, ich glaube um die 35.000 FollowerInnen, was ich gerade vorher gesehen habe. Also macht schon ein bisschen was aus dem ehrenwerten Trovato-Namen, ne?
Ich stelle mir immer vor, weil die sind ja wirklich Detektive gewesen. Also ja. Oder sind es immer noch, haben wir wirklich so eine Detektei. Und ich stelle mir immer vor, dass die dann mit so einer Brille und so wie Detlef die Soos da beim Undercover-Boss, stelle ich mir dann vor, dass sie damit irgendwen da reinlegen und jeder so, Sharon.
Bei der nächsten brauche ich deine Unterstützung, auch Google-technisch. Ich habe es zwar schon erledigt, und zwar Diana Forster alias Rich Nina. Habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gehört.
Dachte erst vielleicht die Mutter von Mark Forster, aber das sieht mir nicht danach aus.
Also ich habe hier gefunden auf, glaube ich, der Homepage ihres Vertriebs, also nicht ihres Vertriebs, sondern ihres Managements, da steht drauf ganz viele Bezeichnungen: Schlagersternchen, Striptease-Tänzerin, Ehefrau, Großstadtluder, Gastronomin, Weinhändlerin und Clubbesitzerin. Also die hat einiges auf den Kerbholz hier. Also
ich finde es auch schön, ich habe die jetzt gegoogelt und da sind irgendwie so zwei Bilder von ihr. Und dann ist da einmal eine Diana Forster von der SPD und dann ist da noch ein Bild von Mark Forster mit einer Diana, so ein Fanbild. Finde ich auch sehr schön.
Du musst, glaube ich, eher Richtung Rich Nina gehen. Ich glaube, das ist eher der Name, unter dem sie als Schlagersternchen, habe noch nie gehört. Also ich habe noch nie Rich Nina gehört, tatsächlich. Keine Ahnung.
Nee, Rich, heißt die Rich Nana?
Oder habe ich das falsch abgeschrieben?
Rich Nana.
Vielleicht hat mir das auch hier Word irgendwie umgeschrieben, tatsächlich. Irgendwie.
Ja, ich glaube, du bist nicht gut vorbereitet. Nee, Rich,
doch, bin ich. Aber ich habe doch Schlagersternchen, Striptease-Tänzerin, Ehefrau, Großstadtluder, Gastronomin, Weinhändlerin und Clubbesitzerin.
Ja, aber sie heißt Rich Nana, tatsächlich.
Okay, Rich Nana. Dann
die rappende TikTok-Granny wird hier gerade bei Bravo gesagt.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Damit ist alles zusammengefasst.
Die rappende TikTok-Nanny, Granny.
Ja.
Ist die Oma?
Keine Ahnung, vielleicht heißt sie einfach nur, weil sie etwas älter ist, vor allem für TikTok.
Na gut, wir sind gespannt auf Rich Nana oder, Nana, ja. Nicht Nina. Okay.
Rich Jana, so nenne ich mich jetzt als nächstes bei Twitter.
Schlagersternchen, Striptease-Tänzerin, Ehefrau und Großstadtluder.
Das schreibe ich in die Bio. Sehr gut.
Drin auch dieses Weinhändlerin, das killt mich auch komplett. Weinhändlerin, hä? Okay. Okay, nächster Name, da brauche ich auch deine Hilfe, gar keine Ahnung mehr. Larissa Neumann, GNTM. Larissa Neumann.
Oh, warte doch, das sagt mir was. Warte, ich google einmal.
Also ich kannte die, glaube ich, vom Sehen her noch so ein bisschen, irgendwas hat mir das Gesicht gesagt, aber Larissa Neumann. So, was die jetzt genau in der Staffel gemacht hat, keine Ahnung.
Die kenne ich. Also ich kenne die definitiv noch vom Aussehen. Irgendwas springt bei mir an, dass da irgendein Beef war. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, was genau oder ob überhaupt.
Ja, schade, aber vielleicht, nee, macht ja nichts. Aber Larissa Neumann ist.
Große Hilfe, ich kenne sie.
Ja, aber GNTM ist ja immer auch schon mal, der Name steht für sich sozusagen, ne? Also da kauft man sich ja nur die Leute ein, die auch schon Zickenpotenzial sich erwiesen haben als solche.
Das stimmt.
Also Larissa Neumann ist dabei. Dann auch eine GNTM-Frau und eine, die aber irgendwie, also die ist wirklich ein Reality-Urgestein, auch wenn man sie irgendwie mittlerweile fast vergessen hat. Ich habe sie nicht vergessen, denn sie war auch mal bei der Alm dabei und hat beim Promi-Boxen gegen Nadel gekämpft. Tessa Bergmeier.
Ja, doch, kennst klar. Du die noch? Klar.
Grundsätzlich vielversprechend, ne? Also die war früher immer so verschrien als Heulsuse und aber auch Stressmacherin.
Ja, voll.
Grundsätzlich
ich hab
cool.
Ich habe die ewig nicht gesehen, muss ich sagen, aber es könnte gut gehen, glaube
ja,
ich.
Ja, und sie spielt ganz viele Formate im Reality-Game, ne? Also sie hat, wie gesagt, GNTM-Erfahrung, sie war bei der Alm. Sie war Ammer-Girl auch mal, Michael Ammer, ne? Sie war bei Frauentausch, sie war in der Model-WG, sie war bei Promi-Box, wie gesagt, sie war bei Reality Queens auf Safari, wo auch sich auch noch nur ganz wenige dran erinnern.
Ich habe legit nichts davon mitbekommen, aber
ja.
Okay. Ich sehe die gerade zum ersten Mal wieder.
Ich habe ihren Wikipedia-Artikel nochmal kurz durchgelesen vor der Sendung und da stehen diese ganzen Eintragungen drin und es ist beachtlich, was die schon alles mitgemacht hat, die Tessa Bergmeier. Außerdem dabei eine Frau, die ich fast vergessen hätte, sie war mal bei Promi Big Brother, ich habe sie vom Gesicht noch irgendwie abgespeichert. It-Girl Nina Christine.
Oh, die muss ich googeln.
Nina Christine mit K geschrieben, ach, das K. Christine. Okay. Genau, also so eine blonde Lady, irgendwie beliebig aussehend, aber irgendwie kenne ich sie noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so in ganz positive Erinnerungen, sondern so ein bisschen egal.
Millionärstochter ist das, okay.
Genau.
Und hier ist noch ein Bild, wo sie einen Vibrator in der Hand hat, finde ich auch schön. Aber sagt mir nichts.
Ja, also Nina Christine ist dabei, weiß ich nicht, sie will bestimmt wieder so irgendwie beweisen, dass sie ins Fernsehen gehört. Also die hat ja was zu beweisen, weil ne, sie hat jetzt einige Zeit nicht mehr stattgefunden da.
Ja.
Ähnlich würde ich sagen bei der nächsten Kandidatin, Love Island Erfahrung, bei Promi Big Brother auch relativ gut performt eigentlich, und zwar Catherine Schulze, auch genannt Chatrin von den ganzen ModeratorInnen bei Promi Big Brother. Aber den schreibt man so ganz komisch, man schreibt ja Catherine C-H-E-T-H-R-I-N. Also ganz merkwürdig.
Ach, deswegen habe ich die nicht gefunden.
Catherine Schulze, genau. Love Island, wie gesagt, okay. Und Promi Big Brother. Sie war in der Staffel mit Katja Krasavice.
Das ist ja echt Chatrin. Das ist ja. Das kann man doch nicht Catherine aussprechen.
Doch, muss man
aber.
Wenn
da ein H ist. Nach dem C.
Ja, es ist wild zusammengewürfelt, diese Buchstabenfolge.
Ja, habe ich auch noch nie gesehen, aber ja, Chatrin.
Außerdem dabei, was mich wundert, weil ich sie jetzt irgendwie, also die war beim Sommerhaus jetzt im vergangenen Jahr dabei und hat jetzt irgendwie keinen bleibenden Eindruck für mich hinterlassen, und zwar Sissi Hofbauer, ne, die von Sissi und Ben.
Ja.
Keine Ahnung, warum die hier am Start ist, aber sie ist dabei.
Also kenne ich noch, aber war jetzt wirklich nicht so berauschend.
Wir kommen gleich zu den Männern, da ist nämlich auch einer mit Sommerhaus-Erfahrung dabei und ich kann mir vorstellen, dass sie genau deswegen dabei ist, weil es da so eine kleine Auseinandersetzung auch Wiedersehen gab. Das kann ich mir jetzt bei genauerem Nachdenken nochmal irgendwie zusammenreimen. Die nächsten sind aber erstmal ein Doppelpaar, und zwar Ilona und Susanna Jakic. Das sind ja die Superzwillinge. Ja.
Super, habe ich noch nie gehört. Wie heißen die?
Ilona und Susanna Jakic, das sind, wie gesagt, die Superzwillinge, war eine Vox-Sendung vor ein paar Wochen, Monaten, und habe ich mir mal kurz angeschaut, war wirklich auch völlig beliebig.
Waren die nicht bei Schwiegertochter gesucht? Waren die das?
Ich glaube auch, dass die da mal waren. Die hatten auf jeden Fall schon ein paar Stationen. Ich glaube, die haben auch schon bestimmt auch mal bei First Dates irgendwie vorbeigeschneit oder so. Ilona und Susanna Jakic, auf jeden Fall die Superzwillinge, die sind auch am Start. Und finde ich auch mal ganz cool, so irgendwie Newcomerinnen zu haben. Dafür ist das Format ja irgendwie auch da. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Und dann das Frauenfeld komplettiert noch Iris Klein, die ja wie gesagt eigentlich ausgefallen
schon
ist.
Schon wieder die.
Die ausgefallen ist erstmal wegen Corona, ne? Die konnte erstmal nicht teilnehmen, aber dann, jetzt wie es hier hieß, ist es so, dass sie irgendwie dann doch teilnehmen konnte. Also sie konnte irgendwie nachziehen oder so und hat eben alle Auflagen eingehalten und hat sich wieder erholt und ist dann nachgezogen. Weil das Format wird ja auch wochenlang gedreht und dann ist sie einfach nachgezogen. Ja, okay. Iris Klein auch am Start. Ist natürlich auch ja, Reality erfahren und kann ich auch nicht haben, die Frau, aber irgendwie ist sie dann aber hier auch am Start. So, jetzt kommen wir zu den Männern und es geht gleich mal los mit richtigen Highlight und vor allem auch ein Jana-Name, finde ich. Also da wirst du gleich feiern, denn ich sag mal so, so und so, Bay und Schäfer ist das so.
Schäfer Heinrich
ist am Start. Und Bause Frau nach Narumol zieht auch Schäfer Heinrich hier auf die thailändische Insel.
Also Schäfer Heinrich, muss ich sagen, Lea und ich, das hören wir immer. Wenn wir so ein bisschen Party machen zu Hause, sein Lied wird immer angeschmissen. Ist immer in der Playlist.
Oh, so und so, Bay und Schäfer ist das so.
So bescheuert, es reimt sich nicht mal. Das ist blöd.
Ist ein guter Song trotzdem. Schäfer Heinrich am Start, das wird einfach Hammer. Also Narumol war schon geil und jetzt kommt noch Schäfer Heinrich. Also einfach cool. Finde ich geil. Ja. So, dann natürlich jetzt eine sehr, sehr streitbare oder zwei sehr, sehr streitbare Charaktere dabei. Und zwar Ronald Schill ist nochmal hier am Start, nachdem er bei Promis unter Palmen einen sehr diskutablen Auftritt hatte. Also da, wir erinnern uns bei, wer war das? Nicht bei Carina. Wen hat er so angetouched? Ja, genau, hier, Janine Pink, ne?
Ja.
Hat er doch so angetouched, auch bei Claudia Obert so. Und er ist ja immer so super touchy und so super sexuell. Ja. Ganz schmieriger Typ. Ja, im vergangenen Jahr hat man es bei Kampf der Reality Stars ganz gut gemacht mit hier dem Prinzen. Ne? Der war auch ganz fürchterlich und den hat man eigentlich immer ganz gut abgewatscht im Format. Kann ich mir auch hier vorstellen, dass man hier schon auf ihn vorbereitet ist. Also, ja, und dann natürlich, das war mir fast klar, dass er dabei sein wird. Einige werden jetzt sagen, was, das gibt's nicht, den darf man doch nie wieder irgendwo einladen. Toxische Person, ja, das stimmt. Aber wir haben im vergangenen Jahr auch gesehen mit André, das kann durchaus auch seine interessanten Momente haben. Jetzt dabei Mike Sees Mombayin, der ja das Sommerhaus geprägt hat mit seiner fürchterlichen, toxischen Art seiner Frau gegenüber.
Oh, stimmt, ja. Oh, den habe ich schon wieder ganz verdrängt.
Ja.
Also für ihn macht das sehr viel Sinn. Ich habe ihn jetzt nicht vermisst, muss ich sagen. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ich sehe die Logik dahinter.
Ja, also aus RTL2-Sicht und aus Mikes Sicht auf jeden Fall. Ich bin da auch, also ich bin offener, glaube ich, als viele andere dahingehend, dass ich ihn jetzt so irgendwie verbannen würde aus dem Fernsehen. Also es kann ja trotzdem noch mit allen Vorsichtsmaßnahmen, ne? Also man hat ja trotzdem noch eine Reaktion oder noch irgendwie eine Produktion, die da auch auf die Leute achtet hoffentlich und vielleicht auch mehr achtet als im Sommerhaus. Wer weiß, ich bin da immer noch ein bisschen offener. Lasst doch erstmal jetzt das Ganze passieren und schaut mal, wie es das Format auch macht mit ihm. Also der wird da natürlich mit einer Hypothek reingehen und er hat es da nicht einfach, glaube ich. Und auch André hatte es nicht einfach so. In den ganzen Spielen, auch im Off-Text und so, wurde er ja immer wieder darauf hingewiesen, wie er sich da verhalten hat und so. Also also ich glaube, da muss man erstmal abwarten, wie das hier laufen wird. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, der ist mir zu toxisch. So, dann geht's weiter mit einem Mann, der auf jeden Fall einen geilen Namen hat. Und zwar Malkin Ruven Dietrich.
Passen gar nicht zusammen, die Namen.
Also ich glaube auch nicht, dass der erste Name ein echter Name ist. Er ist nämlich Astrologe, Medium und Energie-Life-Coach.
Okay.
Hat auch ganz wenige Google-Ergebnisse.
Ich wollte gerade sagen, der wird mir nicht mal vorgeschlagen.
Ja, das ist, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um ihn zu finden, aber.
Oh, nee, da hasse ich ganz toll.
Ne, wir hatten ja Daniel Kreibich, den Astro-TV-Typen, jetzt bei Promi Big Brother, der nach ein paar Tagen weinend ausgezogen ist. Und ich bin gespannt, wie er drauf ist. Also ich finde ja solche Leute immer ganz anziehend oder ganz cool irgendwie, weil die halt so völlig verstrahlt sind teilweise. Und das
stimmt.
Ist ja genau mein
Humor.
Und dann
auch echt,
ich liebe das ja.
Echt die anderen auch nerven können. Das ist manchmal echt ganz witzig, das stimmt. Energie-Life, klingt schon Medium in der 7. Generation schon. Schlecht.
Dann geht's weiter mit Yasin Mohammed, den man natürlich kennt von Temptation Island und gerade auch dabei gewesen bei Reality Shore zusammen mit Elena. Das ist so eine Paarung, die es eben jetzt schon gab. Yasin ist ja bei, also ich habe die Staffel gesehen, Temptation Island, der ist eigentlich ganz sympathisch, aber der ist halt, wenn er einen Tropfen Alkohol trinkt, so unfassbar unzurechnungsfähig. Der ist, also der schmeißt sich halt völlig weg und der vergisst alles um sich herum. Also das kann wirklich wieder zu Exzessen führen und ist auch einer, der wirklich einem Flirten nicht abgeneigt ist. Also Yassin ist auf jeden Fall ein Typ, der gut ist fürs Reality-Fernsehen, weil der einfach alle Hemmungen verliert vor der Kamera. Also das ist einfach echt extrem bei ihm. Ja, also deswegen bestimmt auch irgendwie richtig besetzt. Dann dabei Mauro Corradino vom Trödeltrupp.
Das ist okay. Das ist interessant.
Ja, Mauro. Also ich kenne den so vom Sehen. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Trödeltrupp gesehen, aber kennt man, glaube ich, so das Gesicht, wenn man ein bisschen mal am Nachmittag Zeit hat, um bei RTL rumzuhängen.
Ja, der Trödeltrupp, der war mal bei mir im Dorf, bei irgendwem.
Ja.
Aber, ja. Just saying. Fun Fact.
Nicht zu verwechseln mit meiner Fangruppe, dem Dödeltrupp. Das ist was anderes. Dann geht es weiter mit Paco Herb. Den kennen viele noch als Paco von Love Island. Also der war da auf jeden Fall so eine Art Publikumsliebling, kann man sagen. Also der ist auch wirklich ein sympathischer Typ und kam auch bei Anni auch sehr gut an, bei Natalie glaube ich auch. Also in unserem Cast gibt es auch einige, die ihn ganz gut finden. Und deswegen, ja, freue ich mich auch auf den. Der ist, glaube ich, ganz cool. Also kann man machen. Paco Herb ist dabei. Dann den kennst du auch wieder, den nächsten, und zwar Jan Laik. Auch ein Urgestein.
Ach so, ja.
Ein Urgestein.
Das stimmt, der ist wirklich ein Urgestein.
Der hat eine riesige Facebook-Seite, ne? Daher kennt man ihn irgendwie, weil er halt sich damals irgendwie einen Namen gemacht hat als Berlin Tag und Nacht, in Anführungsstrichen, Darsteller.
Stimmt, der warum war der denn auf Facebook so extrem beliebt? Das war irgendwie ganz weird.
Ja, es ist ähnlich wie Prinz Markus. Prinz Markus hat ja auch eine riesige Facebook-Seite, ne? Der hat über 1 Million Facebook-Leute, so keine Ahnung, woher die kommen. Auch hier Hans Entertainment und so, das sind alles so alte Facebook-Leute. Ja. Oder auch Zwiebelsohn, kennst du noch Zwiebelsohn und Pinselkopf?
Das habe ich, sagt mir was, da leuchtet was. Aber.
Zwiebelsohn und Pinselkopf, genau, die gibt's, die kenne ich auch noch. Auf jeden Fall hier Jan Like am Start. Ansonsten noch dabei Martin Wernicke, auch Berlin Tag und Nacht, wird dir wahrscheinlich ehrlich wenig sagen wie mir, aber er ist am Start und ist wahrscheinlich die typische Berlin Tag und Nacht-Type da drin. Der vorletzte Name, den finde ich sehr lustig, weil er mir noch in Erinnerung ist, auf zwei Arten. Erstens hat er mal bei Domian angerufen und einen langen Anruf mit Domian gehabt. Und zweitens hat er bei Promi Big Brother teilgenommen und er ist nach einem Tag ausgezogen freiwillig, weil er kein Wasser trinken wollte. Fürst Heinz von Sein-Wittgenstein ist dabei.
Der hat bei Domian angerufen?
Ja, der hat bei Domian angerufen und hat über sein Reichtum, da gibt es um das Thema Reichtum. Und da hat er über sein Reichtum so erzählt und wie es ist, so ein Multimillionär zu sein. Aber muss man sagen, Domian fand ihn super sympathisch. Der hatte damals auch einen sehr, sehr sympathischen Anruf. Also er hat es sehr irgendwie cool erzählt, das Ganze.
Guck mal, wusste ich gar nicht.
Ja, und er ist auch einer, der halt schon Reality-Erfahrung hat. Er hatte, glaube ich, bei Kabel 1 die Sendung Der Immobilienfürst. Dann auch Secret Millionaire, da war er dabei. Und wie gesagt, Promi Big Brother. Und bei RTL 2 war er auch schon bei Promis auf Hartz IV.
Was hat er denn für eine Motivation, bei sowas mitzumachen? Also
der
Geld ist es ja dann nicht.
Der hat einfach wirklich, glaube ich, Bock drauf. Der ist einfach geltungssüchtig oder irgendwie, der hat einfach Bock auf Fernsehen. Der will irgendwie bekannt sein und der ist auch ganz charismatisch, muss man sagen, so eigentlich. Aber mich hat es halt super gewundert, damals sein Auftritt bei Promi Big Brother, weil der halt wirklich so einen Dulli-Auftritt hatte. Ne? Der ist halt einfach so jetzt mit Are You The One Worten zu sagen, Lelek-mäßig ausgeschieden. Und das war schon stark. Also war, keine Ahnung, hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben, so, weil er wollte ja da irgendwie mitmachen und dann zieht er aus, weil er kein Wasser trinken wollte, weil das ihm irgendwie nicht schmackhaft genug war, das Wasser, keine Ahnung.
Okay.
Ja, und der Letzte, der dabei ist, ist einer, das ist ja die geilste Geschichte, es gab ja nach der Staffel bei RTL 2 eine Stellenausschreibung für einen Reality-Star. Man konnte sich als Reality-Star bewerben und man dachte,
Hast du da mitgemacht?
Nee, habe ich nicht, aber du hast es
Warum
auch noch
nicht?
Vor Augen, ne?
Ja.
Ja.
Ich wollte, dass du da mitmachst, glaube ich. Kann das
ja
sein?
Aber ich hätte wahrscheinlich nicht gewonnen, weil es ging hier gegen Enrico Elia, Wolfsburger Influencer, der sich eben über diese Bewerbung qualifiziert hat.
Ja, aber nächstes Mal musst du aber dich mal ranhalten. Ich wollte dich nämlich gerade schon fragen, wann bist du mal dabei? Bei so vielen Kandidaten, also da kann man, finde ich, dann schon mal auch jemanden nehmen, der vielleicht nicht 100.000 Follower hat.
es ist irgendwie dann halt immer so halbscharig, ne? Also auf der einen Seite sucht man dann irgendwie jemanden, aber dann nimmt man dann doch einen Influencer irgendwie.
Ja, eben, voll also, schade irgendwie.
Ich finde es auch immer so eine vertane Chance. Wenn man schon Zuschauerkandidaten nimmt, dann nimm doch wirklich jemanden, der unbekannt ist und nicht jemanden, der irgendwie Ambitionen hat, irgendwie so. Also ich schon davor hatte so Ambitionen. Ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber mal schauen, vielleicht ist er ja ganz sympathisch oder irgendwie ganz, ja, problematisch, kann ja auch dann unterhaltsam sein. So.
Genau.
Also, ich würde mal sagen, dieser Cast ist mal wieder eine wilde, bunte Mischung an coolen, guten Leuten eigentlich. Also, da treffen halt wirklich Welten aufeinander. Da trifft ein Schäfer Heinrich auf Mike Sis Mumbain, auf Sharon Trevato, Elena Miras, Sissi Hofbauer, Jan Laik. So, das ist einfach Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein. So, das ist einfach völlig wahnsinnig mal wieder. Ich freue mich also, da sehr drauf.
Sharon und Schäfer Heinrich für mich schon die Top 2, muss ich sagen.
Ja, also ich kann es gut verstehen. Und ich bin sehr gespannt auf Rich Nana natürlich doch.
Ja, stimmt, klar. Die ist auch da, aber ja, klar.
Wird auch spannend sein. Richtig. Und Tessa mal wieder. Ein Wiedersehen mit Tessa. Sowieso. Ist auch nicht schlecht.
Ja.
So viel zum Kampf der Reality Stars. Wir haben gerade schon im Rahmen von Ronald Schill angesprochen, dass es ja Promis unter Palmen gab. Das gibt es ja nicht mehr bei Sat.1. Man sucht aber ja Nachfolger, weil die haben natürlich Promi Big Brother, was in diesem Jahr in die 10. Staffel geht. Aber sie wollen ja noch ein anderes Reality-Format haben. Haben aber gesagt natürlich, wir wollen ein positives Reality-Format haben. Und jetzt haben sie angekündigt, was dieses Format ist. So ein paar Leute haben sie auch schon bekannt gegeben und was daran so positiv ist. Und jetzt kennt man den Namen eben. Es heißt nämlich Club der guten Laune. Also schon im
Gott, was ein Horrorname.
Ja, also schon im Titel steht geschrieben, was man sich darunter erwarten kann. Also Promis unter Palmen, aber positiv.
Ja, da muss eigentlich Deadlift die Soest rein, oder? Den sehe ich da. So im morgendlichen Frühsport, Tanz, Einlage. Also das kann ich mir gut vorstellen.
Es sind bisher 3 KandidatInnen bekannt. Und zwar Julian F.M. Stöckel, was an ihr immer wundert, ne, dass er einfach keine Formate so richtig hat oder gar nicht mehr so wirklich teilnimmt, sondern eher so einer ist, der nur darüber spricht. Er ist in sämtlichen Formaten immer als irgendwie Kommentator da, aber irgendwie nicht mehr als Teilnehmer. Und jetzt ist er mal wieder dabei, finde ich cool. Dann eine, die wirklich langweilig ist, die jetzt auch in diesem neuen Prominent getrennt bald mitmacht. Und zwar Jenny Elvers ist dabei. Habe ich keinen Bock mehr drauf.
Nee. Oh, die nervt mich auch. Ich finde die auch von Grund auf irgendwie unsympathisch.
Ich mag die auch nicht. Und dabei ein, ja, muss man schon sagen, auch ein Reality-Urgestein. Hat auch schon so ein paar Shows gemacht. Aber ist schon ein Begriff dafür, wie ernst zu nehmen das Format ist. Und zwar Martin Semmelrogge ist mal wieder dabei in so einem Format.
Der
Martin Semmelrogge.
In einem positiven Format? Also ich Martin Semmelrogge.
Martin Semmelrogge ist dabei.
Bin da was am Planen dran. Plan,
ja, war ja nicht so gut. Ich bin doch bei Schäfer Heinrich, bin ich noch drauf gepolt gerade.
Das ist so eine Mischung, ne? Wenn ich auch ein Schäfer bin.
Ja, aber auch er macht mit im Club der guten Laune und mal schauen, Frühsommer geht's los, die Dreharbeiten beginnen jetzt noch im Januar und es geht um 50.000 Euro. Mal schauen, was das wird. Dann machen wir jetzt noch so ein paar Kurzmeldungen, würde ich sagen.
Mhm.
Wir haben noch die große Ankündigung am vergangenen Montag gehabt bei RTL, kam die Ankündigung, ja, um 20.13 Uhr, da gibt's eine große Meldung. Oh, schaltet alle ein.
Ja, ich dachte schon, was kommt da jetzt?
Ja, und was kam da? Es kam die Ankündigung, dass 7 Tage, 7 Köpfe zurückkehrt und nicht mit irgendwem, sondern mit Guido Kanz wird das machen. Als Moderator wird 7 Tage, 7 Köpfe schon ab dem kommenden Donnerstag ab 22.15 Uhr moderieren und zurückbringen. Und das ist natürlich so ein bisschen das, was wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten schon gesehen haben. Wetten, das ist zurückgekehrt, TV Total ist zurückgekehrt, Geh aufs Ganze ist zurückgekehrt und jetzt eben auch 7 Tage, 7 Köpfe.
Also die Ankündigung fand ich ein bisschen drüber, dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so an sich, Guido Kanz mag ich irgendwie. Irgendwie, den mag ich begleiten.
Ich mag den gar nicht. Nee, echt, ich mag jetzt? Den gar nicht. Ich finde den ganz schlimm.
Warum nicht?
Boah, also ich weiß auch nicht. Ich finde den immer so, der hat so eine Art zu sprechen oder seine Jokes so zu delivern, die ich so ganz widerlich finde. Und zuletzt war der auch ja in dieser hier Gipfel der Quizgiganten mit Jauch und mit hier B. Kerner. Und dann gab es ja gleich das erste Spiel Elfmeterschießen. Und Guido Kanz denkt ja von sich, dass er so ein super geiler Fußballspieler ist. Und der hat das so ganz ernst genommen. Der hat auch, wie der gelaufen ist, alleine schon. Da habe ich schon die Krise bekommen. Wie der gelaufen ist. Das wusste ich doch mal. Wie der gelaufen ist. Das war ganz schön. Das war ganz schlimm.
Das muss ich mir angucken.
Ganz schlimm, der gelaufen ist.
Kannst du das als Begleitmaterial
vielleicht? Ja, muss ich irgendwie so mal nochmal rausklippen. Aber das war ganz, ganz schön, wie da angelaufen ist und wieder dann so hier die Nationaltorhüterin der deutschen Nationalmannschaft irgendwie da getroffen hat und da immer so ganz ruhig auch nur gefeiert hat. So, ja, ich muss ihn rein, ich bin der Fußballer. Also,
okay.
Das war ganz widerlich.
Jetzt
ganz wird's widerlich.
Eklig.
Ja, auf jeden Fall geht's los ab dem 3.2., also ab Donnerstag. Mal schauen, wer dann die Köpfe sind. Man kann jetzt damit rechnen, bei RTL irgendwie, ja gut, da sitzt dann irgendwie Mario Barth, da sitzt dann irgendwie Cindy aus Marzahn oder halt Ilka Bessin und noch irgendwie, weiß ich nicht, Ingo Appelt.
Kristall,
genau, Oliver Pocher. Und dann kannst du das Format halt auch schon wieder vergessen, ne? Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, das stimmt definitiv, dann bin ich raus.
Also es kommt auf die Köpfe an, die hier über die 7 Tage reden.
Kann ja jetzt schon leider nicht Guido Kanz sein, ne? Der moderiert ja schon.
Sein blonder Kopf moderiert das Ganze, genau. Dann eine Meldung, die mich ein bisschen überrascht hat, und zwar macht RTL eine Show mit Hans Siegel, der Bergdoktor. Der wird eine Show moderieren zum ersten Mal. Als großer Quizmaster wird er einen belgischen TV-Hit nach Deutschland bringen. Und jetzt Vorsicht, ich spreche belgisch den Titel aus. Der slimste Mann der Welt heißt es. Das läuft da seit mehr als 20 Jahren und heißt nicht, wie ich dachte, der schlimmste Mensch der Welt. Sondern
ja, so habe ich auch gedacht. Irgendwie klingt das so.
Scheinbar heißt slimste auf Deutsch dann der klügste Mensch der Welt. Also
okay,
die Besetzung heißt der klügste Mensch der Welt.
Macht
und
schon mehr Sinn.
Hat den Clou, dass man hier anscheinend assoziativ denken muss und man mehrere Antworten geben muss, nicht nur eine auf die Fragen.
Ich glaube, das wird nichts.
Ich habe auch ein schlechtes Gefühl. Hans Siegel macht es auf jeden Fall. Ist ja ungewohnt, ne? Aber bei der Zielgruppe bestimmt auch ein guter Name.
Ja.
Sehr gut. Dann haben wir die News auch hinter uns gebracht und kommen jetzt noch abschließend zu einem Tagesordnungspunkt, der natürlich hier nicht fehlen darf, und zwar zum Spiel und zu einer Premiere für dich, denn es geht ins Quiz auf Speed. Das ist ein neues Spiel, was es zum ersten Mal gab, als selber das vor ein paar Wochen gespielt hat. Und wie gesagt, es ist ein Quiz, was TV-Fragen beinhaltet. Mittendrin kommen manchmal so random Fragen aus dem Allgemeinwissen. Alle, würde ich sagen, vom Schwierigkeitsgrad sehr einfach. Es geht, wie gesagt, um Schnelligkeit. Also es geht hier darum, innerhalb von 2 Minuten so viele richtige Antworten zu geben, wie es geht für dich, Jana. Also einfach nur richtige Antworten geben.
Ich habe jetzt trotzdem ein bisschen Angst und ich finde es auch nicht so cool, dass du jetzt schon gesagt hast, dass die Fragen einfach sind, weil jetzt wird es umso peinlicher, wenn ich die nicht beantworten kann.
Ich habe auch selber gesagt, dass sie gerne weiter sagen kann jederzeit. Also du kannst auch sagen weiter. Mhm. Ich sage nur bitte nicht zu oft, weil ich habe nicht unendlich viele Fragen. Also bitte nicht die ganze Zeit weiter sagen.
Aber solange du sich was weißt.
Es gibt 2 Minuten für dich und ich werde die Zeit starten, sobald ich die erste Frage gestellt habe, okay? Dann läuft die Zeit.
Ja.
Und ich sag dir dann, wann sie vorbei ist.
Ich habe gerade so einen Druck, als wäre ich jetzt, ist wie bei Wer wird Millionär. Von zu Hause weiß man immer alles. Dann sitzt man auf diesem Stuhl und dann weiß man nichts mehr. So fühle ich mich gerade. Aber gut, ich bin bereit.
Okay. Nenne eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, also ein drittes Programm.
ZDF?
Falsch. WDR, HR, etc. Wie heißt der Kabarettist, der seine Auftritte meistens mit dem Satz Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, einleitet?
Oh Mann, wie heißt der nochmal? Weiter.
Falsch, Rüdiger Hoffmann. Wie nennt man die Geschicklichkeitsübung, bei der man einen leichten Reifen um seine Hüften kreisen lässt?
Hula Hoop.
Richtig. Welcher deutsche TV-Moderator ist auch als Quiz-Onkel bekannt?
Günther Jauch.
Falsch, Jörg Pilawa. Wie heißt der griesgrämige Stationsarzt aus Scrubs, um dessen Anerkennung JD kämpft?
Dr. Cox.
Richtig. Welche wöchentliche Comedy-Sendung moderierten Götz Alsmann und Christine Westermann zwischen 1996
Zimmer frei.
Und richtig. Welche deutsche Moderatorin schlüpft seit 2020 in die Rolle einer Lehrerin in der Join-Web-Serie Das Internat?
Keine Ahnung, weiter.
Sonja Kraus. Mit wem zog Helena Fürst 2017 in Sommerhaus der Stars?
Ernesto.
Richtig. Wie lautet der Fachbegriff für eine Minusrechnung?
Subtrahieren?
Richtig. In welcher Netflix-Serie verkörperte Claire Foy die junge Königin Elisabeth II?
Keine Ahnung.
The Crown. In Disneys Große Pause, wie heißt Spinelli mit Vornamen?
Weiter bitte.
Falsch. Ashley, wie nannte ProSieben im Jahr 2008 seine Filmparodie des Klassikers Dirty Dancing?
Weiß ich nicht.
Dirty Dancing.
Okay.
Welche Investorin ist seit Staffel 1 Teil der Jury von Die Höhle der Löwen?
Oh, du machst mich fertig. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen.
Falsch, Judith Williams. Welcher TV-Sender überträgt hierzulande seit Jahren die Darts-Weltmeisterschaft?
Sport 1.
Das lasse ich noch durchgehen. Ja, Jana, du hast, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, 5 korrekte Antworten gegeben und ordnest dich damit hinter Selma ein, die 12 richtige Antworten gegeben hat. Aber ich muss schon sagen, es waren auch, also ich versuche ja das natürlich vom Schwierigkeitsgrad her gleich zu gestalten. Ich muss aber sagen, vielleicht waren die hier trotzdem ein bisschen schwerer.
Ja, aber trotzdem, also ich kann auch eine gute Verliererin sein und Respekt auf jeden Fall an Selma an der Stelle. Das ist,
ich habe damals schon gesagt, Selma mit 12 ist schon echt eine Hausnummer. Ne? Die hat schon richtig vorgelegt hier.
Ja, so Judith Williams und so, das nervt mich, weißt du, das weiß ich eigentlich. Aber dann,
ja.
Nee.
Es war, glaube ich, auch eine Zeitproblematik, ne? Einfach, dass man da so ein bisschen unter Druck steht und so. Das
voll.
Ist halt,
aber das trotzdem, ich bin auch ein bisschen dumm. Also kann man ruhig auch, Dennis, ich weiß, du versuchst mich jetzt gut dastehen zu lassen und mich aufzumuntern, aber ich bin halt auch ein bisschen dumm.
Nö.
Okay, das war's. Nein, tschüss.
Also alles tschüss. Nein, also gute Leistung trotzdem. Und wie gesagt, Selma, das muss erstmal jemand schaffen. Aber es gibt ja noch Anni und auch Nathalie, vielleicht noch jemand anderes, der hier gegen sie antritt. Wenn ihr sagt, ihr schlagt die selber, dann meldet euch unter 01379 5050 und die Endziffer eures Lieblingskandidaten. Oder sagt mir, was kann man hier gewinnen? A, 500.000 Euro oder B, eine lockere Damenjeans.
Sende mir das Kennwort Geld.
Kennwort Geld, genau. Ja, also meldet euch, wenn ihr sagt, Selma, dich würde ich gerne herausfordern. So, man kann bei dir bei Twitter vorbeischauen und zwar unter
@Marsiana. Genau,
Marsiana.
Ich hab's noch nicht geändert in der Zwischenzeit.
@FernsehenFA, auch das ist noch gleich geblieben, könnt ihr gerne folgen, ihr könnt liken und retweeten, ihr könnt den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Aber am liebsten könnt ihr natürlich bei Spotify und Apple Podcast gerne 5 Sterne hinterlassen. Das macht uns besonders froh, wenn wir da bald die 100er Grenze sprengen bei beiden Plattformen mit den Bewertungen. Das wäre super und hilft uns tatsächlich am meisten von allem. Auch die Rezensionen bei Apple Podcast, die sind immer ganz besonders hilfreich, weil man dann irgendwie vom Algorithmus irgendwie höher einsortiert wird und so. Das wäre cool, wenn das klappen könnte. So, jetzt sage ich aber danke fürs Dabeisein.
Danke dir.
Immer wieder gerne. Auch danke an Anni natürlich, die vorher in der Sendung dabei war. Nächste Woche dann alles natürlich zum Dschungelcamp. Wir blicken zurück auf die komplette Staffel. Wir schauen auch bestimmt mal wieder auf Are You The One. Wir schauen auf Temptation Island VIP, wo es richtig gescheppert hat. Da müssen wir nochmal richtig drüber sprechen. Auch die Netflix-Doku Cheer habe ich nicht vergessen. Und Euphoria ist auch eine neue Staffel gestartet. Wir haben einiges zu tun. Ihr könnt jetzt aber erstmal abschalten. Wir werden jetzt erstmal Hula-Hoop-Reifen uns suchen und dann die Hüften kreisen lassen. Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.